Herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Filme, Serien, Comics, Bücher und auch mal Star Wars. Heute bin ich wieder nicht allein, sondern ich habe hier zwei Konsolen-Cowboys über ihre Terminals eingeklinkt, nämlich den Stefan und den Alex vom Sprawl Radio. Hi.
Hallo.
Ja, hallo Stefan. Hallo Stefan.
Hast dich schon lange gefreut, das mal sagen zu können,
oder? Richtig, das war mein Joke für heute, aber das war's dann auch. Also.
Gut, ich glaube, besser wird's dann nicht mehr. Können wir eigentlich schon fast wieder aufhören.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also freuen uns, dass wir hier sind und über Cyberpunk reden können.
Ja, cool. Freut mich, dass ihr immer noch Bock habt. Ihr habt es ja in eurer ersten Staffel eures Podcasts schon sehr ausschöpfend und sehr ausführlich alles durchgekaut, möchte ich fast sagen, oder durchgelesen und erklärt. Und da ich selbst auch einiges da nochmal gelernt habe, über die Bücher, über den Hintergrund, habe ich gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, heute da nochmal so eine Art Crashkurs Cyberpunk für Dummies zu machen. Einfach für die Leute, die vielleicht jetzt zum Beispiel über das Videogame oder andere Filme oder sowas zu dem Thema gekommen sind und die sich jetzt überlegen, okay, was könnte ich mir denn sonst noch so anschauen, was könnte ich noch lesen und was steckt überhaupt hinter diesem Konzept Cyberpunk? Mhm. Und bevor wir so richtig ins Thema kommen, vielleicht einfach nochmal ganz kurz zu euch und eurem Podcast. Ihr nennt euch ja Sprawl Radio, was ja schon so ein bisschen die Richtung Cyberpunk vorgibt. Aber, und vielleicht könnt ihr mich da noch ein bisschen korrigieren, wenn ich das jetzt richtig sehe, seid ihr eigentlich in erster Linie eher nochmal so ein Sci-Fi-Literatur-Podcast und habt einfach mal mit Cyberpunk den Einstieg gewählt und habt euch jetzt in Staffel 2 ja schon ein bisschen weiter orientiert Richtung Sci-Fi generell, beziehungsweise da auch wieder mit dem Schwerpunkt. Aber ihr seid jetzt ja nicht ursprünglich nur Cyberpunk-Podcast, ne?
Völlig richtig, ich hätte es nicht besser sagen können. Also exakt genau, wir beschreiben uns ja selber als Sci-Fi-Literatur-Podcast. Die Idee ist, dass wir uns das Sci-Fi-Genre literarisch erschließen wollen, aus einer Perspektive von Zweien, die gar nicht so viel Science-Fiction gelesen haben in ihrem Leben. Der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber wir wollen uns das Genre erschließen und knöpfen uns daher thematisch verknüpfte Bücher vor. Und lesen die im Podcast so, dass gerne dann jeder, der Bock hat und zuhören möchte, das auch mitlesen kann. Sprich, wir machen pro Folge, also wir suchen uns ein Buch aus und machen daraus vielleicht so 5, 6 Folgen. Immer so ein paar Kapitel, 70 bis 100 Seiten irgendwie, die kann man vorbereiten, die kann man dann lesen und sprechen das dann gemeinsam durch. Dazu gibt es dann immer noch mal ein kleines Segment, wo wir Sachthemen, wir nennen das Schülerreferate, so ein bisschen darlegen, die was mit Sci-Fi zu tun haben, mit Wissenschaft, irgendwie was mit den Büchern vielleicht sich verknüpfen lässt oder was uns gerade bockt und interessiert. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen auch rauspicken, was man am liebsten mag, wenn man jetzt lieber ein paar Infos, wenn man die Literaturbesprechung haben. Das ist so die Idee und exakt, wir nennen uns ja Sprawl Radio und es kommt daher, dass wir uns in der ersten Staffel mit dem Cyberpunk auseinandergesetzt haben, genauer gesagt mit William Gibsons Neuromancer Trilogie und die haben wir durch. Es hat eine Weile gedauert, jetzt sind wir in der zweiten Staffel und da liegt der Schwerpunkt auf Science-Fiction-Autorinnen.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann, das heißt, ihr seid jetzt eigentlich die Ursprungsleidenschaft ist eher die Literatur und so seid ihr zu den Genres gekommen oder seid ihr auch ansonsten eher Sci-Fi-Freaks und das ergänzt sich jetzt ganz gut?
Ja, der Alex hat ja schon gesagt, dass er so eine kleine Lesemaus ist. Der liest deutlich, also der liest deutlich mehr Literatur oder Romane als ich. Ich bin ja, ich arbeite an der Uni und bin deswegen öfter mal so ein bisschen müde, was das Lesen angeht. Ich lese halt viel wissenschaftliche Texte. Und eigentlich war, haben wir quasi so nach so einer Art gemeinsamen Sommerlektüre gesucht letztes Jahr. Mhm. Und dass der Podcast dann so groß wird, hätten wir eigentlich vielleicht gar nicht so selber so gedacht. Also wir haben einfach dann so beschlossen, Neuromancer mal zusammen zu lesen. Warum nicht einen Podcast daraus machen? Und dann ist es eben jetzt so weitergegangen eigentlich. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir das nur eine Staffel lang machen. Aber es macht ja so viel Spaß und ist so ergiebig, dass wir das gerne weitermachen. Also wie war jetzt nochmal die Frage? Aus der Literatur kommen wir nicht. Also ich zumindest nicht. Ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich habe natürlich auch in meinem Leben schon sehr viel gelesen. Sci-Fi ist für mich eben so ein Feld, was ich noch nicht so mehr erschlossen habe. Ich war eher so, hätte mich eher so als vielleicht als Horrorleser bezeichnet, viel Lovecraft gelesen, mal den einen oder anderen Stephen King. Und ja, generell bin ich halt eher so ein wissenschaftlicher Texteleser und ich finde es ganz schön, dass ich jetzt durch den Podcast auch gezwungen bin, mich mal so anderer Literatur zu widmen.
Perfekt gesagt, Stefan, weil das ist ja auch genau das, da merkt man, dass du aus der akademischen Richtung kommst, weil Lesen macht eigentlich keinen Spaß, außer man muss. Also, wenn man jetzt Bock hat, Sci-Fi zu lesen, ja, dann muss man halt einen Podcast machen, wo man alle 2 Wochen was aufnehmen muss. Also muss man das dann lesen. Und dann macht's vielleicht auch Spaß. Da
muss ich euch heute ein bisschen auf mein Niveau runterziehen. aber ich muss sagen, ich war früher, eigentlich schon wieder sehr traurig, aber ich war früher sehr begeisterter Leser. Aber über die Jahre hinweg, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, fällt es mir wirklich schwer, mich abends überhaupt noch auf ein Buch zu konzentrieren. Mhm. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld zu der Folge mich nochmal durch Neuromancer, ich möchte schon fast sagen, gequält. Bin dann irgendwann aufs Audiobook umgestiegen und habe festgestellt, zum einen, ich habe wirklich ein fantastisch schlechtes Gedächtnis dafür, dass ich das schon mal gelesen habe. Es war wie eine Neuentdeckung. Und zum anderen ist es mir wirklich schwer gefallen, mich auch drauf zu konzentrieren die ganze Zeit. Aber das vielleicht später, wenn wir nochmal auf das Buch über Einzelnen kommen.
Ist ja auch kein einfaches Buch. Also hatten wir auch manchmal unsere Probleme mit. Und ich war auch sehr froh, dass wir das zu zweit besprochen haben. Hat uns auf jeden Fall, glaube ich, geholfen mit der Literatur, dass wir das echt gut durchdringen konnten.
Ja, genau. Also ich fand auch, okay, ich greife dann doch ganz kurz vor. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ich bin dann auch von Buch auf Hörbuch geswitcht irgendwann, was vielleicht auch nicht die beste Idee war, weil wenn du eh leicht immer im Kopf abschweifst und dann hörst du das gerade noch auf Englisch, dann ist es schnell so ein Hintergrundrauschen und du musst merken, so, und ich muss der Handlung folgen und dann, Moment, war das jetzt gerade real? War, ist das schon Cyberspace oder was ist hier eigentlich gerade los? Da haben sich dann auch bei mir im Kopf die Welten vermischt sozusagen. Mhm. Genau, aber bevor wir jetzt quasi auf die Werke kommen und auch vielleicht, was man so lesen oder schauen könnte, vielleicht nochmal allgemein Cyberpunk, wo kommt das Genre her? Auch wo kommt ein bisschen der Begriff her? Ich versuche es mal so ganz laienhaft, das, was ich bei euch quasi an Wissen abgestaubt habe und was ich mir nochmal angelesen habe, zusammenzufassen und ihr könnt dann reingrätschen und ergänzen. Also wenn ich das richtig noch alles in Erinnerung habe, ist es ja so, dass Cyberpunk noch gar kein so altes Genre ist, sondern glaube ich so in den 60er, 70ern so die ersten Anläufe waren von Leuten, die gesagt haben, so das klassische Sci-Fi, ja, da kommt nichts Neues mehr, wir müssen jetzt quasi ein bisschen in eine neue Richtung gehen und waren eher auch ein bisschen rebellentechnisch unterwegs, ne? Und haben gesagt, okay, wir müssen quasi diesen neuen Themen uns erarbeiten. Ich glaube, vieles war vielleicht auch noch so von der Zeit psychedelisch und sowas beeinflusst. Und da kamen die ersten Kurzgeschichten, aber das gab es, glaube ich, noch nicht so wirklich als Genre, ne? In irgendwelchen Sci-Fi-Mags-Kurzgeschichten und da hat sich so eine kleine Szene rausgebildet. Und dann hat es, glaube ich, doch ein bisschen gedauert, weil erst in den 80ern ja der Begriff, glaube ich, mit einer Kurzgeschichte aufgetaucht ist von, okay, grauenhafter Name für Deutsche, Bruce Bethke. Und dann eben die Neuromancer-Trilogie, die ja so, glaube ich, dann eher so der Startschuss wirklich für das populäre Cyberpunk war. Und dann darauf sich ja dann auch eigentlich fast alle anderen Werke so ein bisschen bezogen haben, ne?
Ja, ich fange mal an zu ergänzen. Alex kann mich dann gerne noch ergänzen. Also es stimmt eigentlich schon, was du gesagt hast, im Großen und Ganzen. Ich hätte jetzt so gesagt, in 60er, 70er hast du gesagt, das würden wir, glaube ich, eher mit der New Wave so bezeichnen. Also es sind dann so Autoren wie Philip K. Dick und Ursula K. Le Guin, die wir auch gerade lesen. Das sind so Sachen, wo es dann eigentlich kurz gesagt mehr so um den Inner Space statt den Outer Space ging. Also ging es dann tatsächlich um die Erde, um so psychische Konflikte. Und der Cyberpunk nimmt ja die Themen auch dann auch auf, aber führt die dann noch weiter. Also der Cyberpunk, man könnte quasi sagen, der Proto-Cyberpunk ist natürlich aus dieser Zeit. Die ersten Texte aus Ende der 70er, auch von William Gibson, ist ja der erste Cyberpunk-Text, ist ja von 77, das gleiche Jahr, in dem Star Wars rausgekommen ist. Das ist Fragments of a Hologram Rose. Und dann ging es in den 80ern richtig los, hast du schon genauso, ja, also kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Neuromancer, hätte ich jetzt auch gesagt, ist so eigentlich das klassische Cyberpunk-Werk. Da gibt es ja, dann gibt es noch The Mirror Shades, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die von Bruce Sterling, also dem anderen großen Cyberpunk-Vater neben William Gibson vielleicht rausgegeben wurde. Und wir wussten ja, dass die Frage kommt, was Cyberpunk ist. Und ich habe mir mal so zwei Definitionen rausgeschrieben, die so beide in so verschiedene Richtungen führen. Nämlich einmal kann man das eben, ist ja auch naheliegend für mich als Historiker, das historisch definieren und eben dann so in den 80er Jahren festmachen und auch an den Akteuren quasi, die wir jetzt ja schon erwähnt haben, also Bruce Sterling und William Gibson da so im Zentrum vielleicht. Und dann kann man es natürlich noch inhaltlich, also jetzt quasi literarisch festmachen, was da so die Themen sind. Und da müsst ihr weiter mich dann sicherlich ergänzen. Ich habe mir nur ein paar aufgeschrieben. Also wie schon gesagt, spielt das eher in so einer nahen Zukunft, würde ich mal sagen, also zumindest Neuromancer. Wir hatten ja mal ausgerechnet, dass Neuromancer so 100 Jahre in der Zukunft spielt oder so, oder 50 Jahre und die anderen Teile dann 100 Jahre, irgendwie um den Dreh. Also ist schon etwas näher als jetzt, als wenn man jetzt irgendwie die großen Space Operas sich anguckt. Dann geht es eigentlich, also in den Sachen, die wir gelesen haben, zumindest immer so um Saibatsus und kapitalistische Gesellschaften. Also alles ist käuflich und es geht auch viel um dann, ja, dass Körper auch käuflich sind und modifiziert werden. Das führt dann direkt auch zum Umgang der Menschen mit der neuen Technik, also mit dem Internet und dem Cyberspace auf der einen Seite und dieser Cyberware, die man an den Körper quasi dranpackt, auf der anderen Seite. Das sind immer so sehr gängige, so ein gängiges Motiv eigentlich am Cyberpunk. Und ja, der Cyberpunk ist nicht nur von dieser New Wave of Sci-Fi inspiriert, literarisch, sondern auch vom Film Film Noir, das ist jetzt natürlich, das ist ein Filmgenre, das wiederum von der Hardboiled Detective Literatur inspiriert wurde. Also das sind, kann man sich glaube ich vorstellen, also Humphrey Bogart ist und wie hieß nochmal der Schriftsteller Raymond Chandler, das sind so dann quasi so auch noch literarische Vorbilder oder ästhetische Vorbilder zumindest. Und ja, die Literatur ist eben subversiv angelegt von diesen Akteuren. Daher auch der Name Cyberpunk, also es ist schon so ein bisschen, dass man in den 80ern sich gesagt hat, so kann es nicht mehr weitergehen mit der Science Fiction. Die ist ja irgendwie nur ganz blind utopisch und ja, eigentlich uns ein bisschen zu langweilig, zu konservativ. Wir wollen jetzt was anders machen. Und das ist so ein bisschen die Motivation dieser Akteure, sich dann eben mit diesen Themen zu beschäftigen, mit Themen, die auch in den 80er Jahren eben dann neu waren. Also das Internet, vielleicht auch, ja, Kapitalismus war jetzt nicht neu, aber gewisse Tendenzen, also Stichwort Neoliberalismus, kam alles auf. Und so würde ich das erstmal grob in diese, ja, in diese, über diese zwei Definitionen definieren. Also erstmal inhaltlich und auch dann von den Akteuren her.
Ja, genau. Und was dazu packt, so eine Tagline, die ja man immer findet, wenn man nach Cyberpunk sucht, ist dann, glaube ich, dieses Schlagwort, ne? High-Tech, Low-Life, was ja auch das mal so ein bisschen beschreibt. Es ist eben immer eine Dystopie. Die Leute sind eigentlich auch immer sehr abgefuckt, die Charaktere, ne? Krebsen irgendwo meistens so ums Überleben, pumpen sich mit Drogen voll. Ich glaube, das ist auch immer ein Motiv, ne?
Ja, genau.
Genau, was sehr viel stattfindet. Genau, ich habe hier so eine Sektion Tropes und Elemente. Du hast jetzt schon sehr viel abgehakt. Aber bei Kapitalismus, ne, auch diese Megakonzerne, also dass quasi es wirklich so ein paar Konzerne gibt, die wirklich die komplette Welt mehr oder weniger regieren und alle ja unterjochen quasi, weil sie entweder über Medikamente oder über Zugang zum Cyberspace quasi letztlich dann elementare Infrastruktur stellen. Was ich auch noch interessant finde, es ist ja dann, wie jetzt auch bei Blade Runner, ne, es ist quasi ja schon eine Zukunft, in der eigentlich Nationen keine große Rolle mehr spielen oder zumindest die Gesellschaft eigentlich komplett durchmischt ist. Auch sehr, sehr viel eben Einflüsse aus Asien oder speziell Japan drin sind. Was ich da ganz lustig finde, ich weiß gar nicht, das ist jetzt so Halbwissen, was ich mir angelesen habe, dass es wohl Gibson dann irgendwann gesagt hat, naja, er hat eigentlich gar nicht so wirklich viel gewusst über Japan. Er fand halt einfach, das sieht alles sehr Sci-Fi-mäßig aus und wusste, glaube ich, noch nicht mal, wo Shiba ist, als er gesagt hat, das ist jetzt mal die Stadt, in der alles stattfindet. Also auch ein pragmatischer Ansatz. Aber das ist ja bis heute, ne? Also Cyberpunk ist ja eigentlich immer mit irgendwie diesem japanischen Style oder was wir denken, was japanischer Style wäre, verknüpft,
ja. Ja, ich finde, diesen eindrücklichen Satz, den du gebracht hast, Cyberpunk ist Hightech, Low Life, der stammt von Bruce Sterling. Und ich finde den Satz deswegen gut, weil er, ich finde, sehr gut ausdrückt die zwei Seiten, die hinter dem Begriff Cyberpunk stecken, nämlich einmal das Ästhetische und sozusagen die Idee. Und da würde ich sagen, im Hightech deutet sich, da steckt so ein bisschen die Ästhetik drin. Und da wurden ja jetzt auch schon viele Sachen gesagt. Also diese 80er Noir-Neon-Ästhetik steckt da irgendwie mit drin, die natürlich dann die Technisierung, das sind alles so Aspekte, die immer wieder auftauchen, die man damit ganz stark in Verbindung bringt. Also die Cyberfizierung des Menschen auch, dass man den Cyberspace hat als Raum, seine eigenen Körper durch Prothesen und so weiter, Implantate zu erweitern. Diese ganzen Dinge, das ist aber irgendwie auch ein Stück weit, wie gesagt, eben Ästhetik, also praktisch das Äußere. Und hinter dem Cyberpunk steckt aber auch ganz zentral so eine Idee. Und das baut sich auf diesem Subversiven, was in der New Wave Literatur sozusagen angelegt worden ist. Und das ist das Low Life, so würde ich das nennen. Weil ganz zentral auch für die Cyberpunk-Bewegung in den 80ern war ja, dass sich so eine Gruppe an Autoren und eine Autorin zusammengeschlossen haben und so ein Sci-Fi-Fan-Magazin rausgebracht haben, das Cheap Truth, und sich da dann sozusagen vernetzt haben und sich dann entsprechend auch in der Sci-Fi-Literaturszene, also praktisch auf Conventions und Messen und so weiter, entsprechend auch präsentiert haben als Gruppe. Und das waren die sogenannten Mirror Shades. Und das waren quasi Real-Life-Punks, kann man sagen. Also die sind sozusagen auf die Messen gegangen in Lederjacken und Sonnenbrillen, daher auch der Name Mirror Shades, und haben da halt Stunk gemacht. Es waren halt junge Leute, die irgendwie Ideen hatten und keinen Bock mehr hatten auf das Sci-Fi-Establishment und auf die ganzen klassischen Tropes und Weltraumreisen und dieses sehr optimistische Zukunftsbejahende, weil das fanden die halt langweilig und wollten da dann eben was Neues machen. Und das Neue sozusagen, weil als junger Mensch ist man ja vor allem eins hoffentlich, nämlich irgendwie kritisch, ist sozusagen zu gucken, okay, was können wir vielleicht an der Gegenwart irgendwie kritisieren und dann literarisch auch vielleicht ein Stück weit abbilden. Und das ist dann etwas, was man in den Cyberpunk-Geschichten immer wieder findet oder auch in filmischem Output, wie auch immer, ist, dass es natürlich eine Dystopie ist, das kannten wir auch schon vorher, aber es sind Formen der Dystopie, die vielleicht gar nicht so stark wertend sind, in dem Sinne, okay, das ist die schlimme Zukunft, die uns bald erwartet, sondern eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt und drüber nachdenkt, ist es eigentlich unsere Gegenwart, beziehungsweise jetzt bei den Mirror Shreds die Gegenwart, die ihre damalige Gegenwart, nämlich das USA der 80er Jahre, und deswegen kommen einem diese Welten dann auch so lebensnah und so vertraut vor, weil es eigentlich Strukturen sind, die sich in der Gegenwart dann damals schon abgebildet haben.
Jetzt habe ich das gerade so ein bisschen versucht, mal nochmal zu verarbeiten, weil ich habe es natürlich ein bisschen in letzter Zeit einige Sachen nochmal gelesen und geschaut. Zu dem, was du gesagt hast, was ich jetzt auch so rückblickend gerade den Eindruck habe, ist, dass auch bei Cyberpunk geht es eigentlich auch weniger um, also Thema kritisch und Dystopie, es geht gar nicht so sehr um das große Ganze, ne? Das ist einfach der Frame, der eben da ist, oder das Setting, aber es wird jetzt eigentlich, zumindest in den Sachen, die ich nochmal gelesen habe oder gesehen, da wird jetzt nicht groß die Gesellschaft als Ganzes ausgearbeitet oder meinetwegen die großen Probleme. Klar, der Kapitalismus ist da, aber, und auch in einer sehr schlechten Variante, aber es ist alles da, aber es geht dann eigentlich immer um ein sehr kleines es geht eigentlich um das Umfeld der Hauptdarstellerin, und eigentlich deren Abenteuer und gar nicht so sehr um alles, was noch drumherum passiert. Ne? Also gerade jetzt zum Beispiel bei Neuromancer ist mir das so vorgekommen. Wie gesagt, ich habe ja wirklich Konzentrationsprobleme gehabt, aber als ob das, man geht immer mit, ne? Man folgt Case und den anderen, aber eigentlich, was so drumherum passiert, im Größeren, das merkst du nur durch ein paar Gespräche oder durch ein paar Markennamen, die hier und da getroppt werden, aber du erfährst eigentlich gar nichts über die Welt eigentlich, ne?
Ja, genau. Ich würde nicht sagen gar nichts, aber schon wenig. Alex und ich hatten ja auch öfter mal das Bedürfnis, mehr von dieser geilen Welt mitzubekommen. Das Worldbuilding ist natürlich schon sehr, sehr gut gemacht, weil es eben, wie du schon gesagt hast, durch Gespräche, durch Technik, die wir erfahren, mitbekommen. Aber stimmt, es ist jetzt keine Fantasy-Welt, die so uns auf 20 Seiten ausgebreitet wird. Das stimmt natürlich. Und ja, klar, es sind halt Geschichten von den ProtagonistInnen in dieser Welt. Und das sind ja, haben wir es, glaube ich, noch nicht gesagt, das sind ja größten, also sind jetzt in der Spoil-Trilogie sind das halt ja vor allem Hacker. Und da gibt es schon, genau, das sind halt Hacker-Geschichten, kann man sagen. Jetzt in den Cyberspace halt. Und
ja, das Entscheidende ist ja auch, dass man, natürlich erfährt man was über die Welt, aber man erfährt das ganz stark aus der Perspektive der Figuren. Man ist da sehr nah dran und da drückt sich ja wieder dieses Low-Life aus. Das sind halt Leute sozusagen, das sind Alltagsfiguren. Natürlich muss es eine Dramaturgie irgendwie haben und es ist natürlich nicht irgendwie der Postbote, sondern es ist halt ein Hacker, aber wir haben es hier nicht irgendwie mit Weltraumhelden zu tun, die das Schicksal des Universums beeinflussen können mit ihren Heldentaten, ganz und gar nicht. Also das hast du jetzt ja auch nochmal gesagt, dass es sozusagen nicht so um das große Ganze geht, sondern man ist halt nah dran. Und das ist ja auch wieder ein Abbild auch von so einer Gegenwart, weil du und ich, wir sind halt auch keine Helden, die irgendwie das Schicksal der Gegenwart beeinflussen können, sondern das hat natürlich, wenn man jetzt die Realität irgendwie kritisiert, tut man das auch aus einer Alltagsperspektive heraus und nicht aus einer sozusagen Vogelperspektive, wo man alles im Blick hat. Das finde ich auch nochmal ganz zentral für diesen subversiven Gedanken des Cyberpunk.
Und ich glaube, genau das haben wir noch gar nicht gesagt, aber gut, Stefan, dass du nochmal erwähnt hast, natürlich die meisten Geschichten sind dann eben klassische Hacker-Geschichten oder ich weiß nicht, ob die klassisch sein können, es sind Hacker-Geschichten auf jeden Fall. Und auch da würde ich sagen, die Protagonistinnen sind ja jetzt keine, die werden jetzt ja nicht vorgestellt als die Überhacker, ja, die Besten der Besten sind, sondern das sind ja meistens auch Leute, die da irgendwie reinrutschen oder ihre Zeit schon hinter sich haben und dann auf einmal ja in so einer Situation landen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich kommt es aus, ne, aus diesem Noir-Thema. Eigentlich auch, habe ich so das Gefühl, die total unvermittelt landen die in einer total abstrusen Situation, von der sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie da reingekommen sind, geschweige denn, wie sie wieder rauskommen sollen. Ja, das ist auch nochmal sowas.
Ja, aber ich würde jetzt Alex ein bisschen widersprechen. Ich meine, vielleicht kann man sogar sagen, leider geht es in der Spoil-Trilogie ja doch dann häufig genug um so eine Art Weltrettung, was vielleicht auch nicht das stärkste Element an dieser Geschichte eigentlich ist, weil das dann irgendwie auch so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu sehr rein in diese Besprechung
nochmal. Das meinte ich ja auch, es hat ja trotzdem eine Dramaturgie, also du musst ja auch eine dramatische Geschichte irgendwie erzählen. Ja. Insofern muss das natürlich auch etwas, ein Stück weit spektakulär inszeniert sein.
Ein Stück weit mit der ausgewählten Tropes arbeiten, ein bisschen
zumindest. Ja. Und eine Sache, das kann auch wieder vielleicht einfach nur Wahrnehmung sein, weil es eben viele amerikanische Namen und Marken sind und vielleicht die einem viel mehr auffallen, als wenn es jetzt gängige Deutsche wären. Aber ich habe das Gefühl, auch bei Neuromancer oder auch in den anderen Geschichten, dass eben auch immer viele Markennamen oder so getoppt werden. Ja, also und auch welche, die man vielleicht jetzt schon kennt, die dann aber, keine Ahnung, verbunden werden wieder mit anderen, weil das dann irgendein Konglomerat ist. Oder also es scheint wohl auch wichtig zu sein in den Geschichten, dass eben klar, viel wird von Konzernen beherrscht, ne, aber eben auch, dass diese Marken quasi überall alltäglich sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl in anderen Büchern, dass es so wichtig ist, keine Ahnung, ob das eine Coca-Cola ist oder ob die Waffe eine Smith & Wesson ist oder sowas. Und bei den Geschichten scheint es immer sehr viel, also wird dir immer erklärt, welche Marke das quasi ist gerade. Ne?
Hatten wir das nicht sogar in unserer zweiten Folge, Alex, wo wir über Architektur gesprochen haben?
Ja.
Ich weiß gar nicht, passt es jetzt auch zu den Marken, aber ja, das quasi durch sowas, also durch jetzt quasi Strukturen, die uns bekannt sind, seien es jetzt irgendwie Gebäude oder eben Marken, wird ja auch so eine gewisse Nähe dann suggeriert und klar, und da wird dann suggeriert, okay, dann sind vielleicht, fällt jetzt kein Beispiel ein, es gibt ja auch, glaube ich, sogar Braun kommt, glaube ich, in Neuromancer vor und klar,
die Mitsubishi Bank of America.
Genau, Ono Sendai, genau, also ganz viele Marken auf jeden Fall, genau. Und ich vermute einfach sagen, natürlich klingt es erstmal cool, wenn man so japanische Namen da einstreut, es sind ja nicht nur japanische, aber viele, weil die halt dann eben klar die Hegemonie haben, was diesen Markt angeht. Und klar, macht es aber auch das uns so ein bisschen nahbarer, weil wir die Marken eben kennen und die jetzt uns nicht irgendwie damit Fantasienamen um die Ohren, also nicht uns keine Fantasienamen um die Ohren hauen.
Ja, aber auch, weil das ja eine Kritik an der Gegenwart ist. Also auch in den 80ern schon kann man sich natürlich gut vorstellen, ja, so gut in 20 Jahren wird halt die Welt von Konzernen irgendwie regiert. Und wie sieht es heute aus? Also das kann man auch dann auch als LeserIn heutzutage natürlich noch super nachvollziehen, weil sich das ja nur noch verschlimmert hat, je nachdem, wie man es werten möchte. Aber man kennt es.
Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass vielleicht könnt ihr nochmal zu dem Hintergrund der Autoren und Autorinnen was sagen, weil ich fand, wenn man das jetzt in der Rückschau liest, zum Beispiel die Cyberpunk-Kurzgeschichte habe ich jetzt nochmal gelesen und würde ich jedem ans Herz legen, ist ja wirklich nicht viel, die hat man in einer halben Stunde durchgelesen, ja. Aber auch bei Neuromancer eigentlich, Anfang der 80er war ja, also Internet war ja sowieso noch gar nicht existent, außer vielleicht in irgendwelchen Forschungszentren der Army, als DARPANET, glaube ich, oder ARPANET. Es gab wahrscheinlich so die ersten Mailbox-Systeme, ne, wo man sich einwählen konnte über Dial-Up und so weiter. Aber ich vermute, das war damals ja schon für Leute, also man musste wissen, dass es das gibt. Ne? Es war nicht so, dass du auf der Straße zu jemandem gehen konntest und sagen, hey, da gibt's dieses Ding, du nimmst einen Computer, Modem und verbindest dich. Und dafür fand ich dann doch die Beschreibungen in den Geschichten relativ akkurat und jetzt selbst aus heutiger Sicht natürlich, ne, also Terminals mit Text und Green Text und so weiter gibt's alles nicht mehr. Aber das war doch schon sehr oder ist eigentlich sehr nah dran an dem, was wir heute auch haben, von, also wie so ein Netz aufgebaut ist, ne? Und auch so Sachen wie Intrusive Countermeasures oder ICEs oder so, das sind ja alles Dinge, die kennen wir eigentlich jetzt aus dem heutigen Leben. Also das war, ihr habt damals, glaube ich, in einem eurer Podcasts auch schon gesagt, genervt, ne? Immer sagt jeder, das alles so prophetisch ist.
Ja, genau.
Das wirklich? Aber es ist zumindest in dem Bereich, ist es wesentlich besser gealtert als andere Science-Fiction eigentlich, ja.
Ja, also ist es denn gut gealtert im Sinne von, dass es heute noch irgendwie neu und subversiv ist, ist halt so die Frage. Deswegen hatten wir auch die Frage aufgeworfen, auch schon immer mal wieder. Brauchen wir Cyberpunk eigentlich noch? Also brauchen wir dieses Spiel, was du ja auch schon erwähnt hattest, 2077, brauchen wir das? Ist das überhaupt noch interessant? Sind das noch Themen, die uns jetzt so interessieren? Und ich würde jetzt auch dieses Prophetische oder dieses Smarte übertragen in die Literatur, jetzt gibt es noch gar nicht absprechen. Das ist irgendwie, natürlich ist es ein Stück weit prophetisch, aber ich glaube schon, dass es immer noch in den 80ern verhaftet ist. Also der hat sich das nicht alles selbst ausgedacht, vielleicht außer den Term Cyberspace, das stammt schon noch von ihm. Aber die Sachen, die gab es da, du hast es ja erwähnt, die gab es ja schon in Kinderschuhen, gab es die alle schon. Man konnte sich das eben so vorstellen. Wobei ich sagen würde, dass diese Ästhetik, diese Vektor, diese Raster, die man sich so, die man jetzt überall sieht, wenn man immer so 80er und Cyberspace, also was unser Logo eigentlich auch ist, das würde ich schon behaupten, das ist dann von William Gibson wiederum abgewandelt, aus seiner Beschreibung heraus vielleicht ein Stück weit. Es ist immer so eine Wechselwirkung, aber ich, also klar, William Gibson ist kein Prophet, weil die Sachen schon in den 80ern angelegt waren. Und was er daraus gemacht hat, ist eben so seine wirkliche Leistung eigentlich.
Genau, aber ich finde halt, also es gab ja auch andere Autoren, die in der Zeit oder davor und kurz danach schon so sich mit Cyberspace oder mit virtuellen Welten oder Computern allgemein beschäftigt haben. Und das, wenn man das heute liest, kommt es einem schon wesentlich absurder vor einfach oder auch einfach nicht so nah. Ne? Also ich so am Thema Hacken oder einfach Vernetzung ist es schon eigentlich relativ nah dran an dem, was wir haben.
Ja.
Und genau, wo du jetzt gerade gesagt hast, von Gibson abgewandelt. Es gibt auch, glaube ich, in der anderen Kurzgeschichte, wie heißt sie, Burning Chrome oder Ist das, glaube ich, der Name, ne?
Das ist Kurzgeschichtensammlung von Gibson, genau.
Genau, aber eine Geschichte heißt darin auch
genau,
so,
genau,
tatsächlich. Ja. Und dann gibt es so eine Stelle, wo nämlich auch kurz, da taucht ja auch The Matrix auf, ja, also gibt es ja dann später auch, kommen vielleicht bei den Filmen, einen relativ bekannten Film. Und da wird aber auch kurz erklärt, ne, wie sich quasi der Bildschirm von grünen, kyrillischen Buchstaben, die langsam runterlaufen zu englischem Alphabet, was ja eigentlich haargenau dann die Beschreibung ist von dem, was wir in Matrix oder Ghost in the Shell oder sowas dann sehen, wenn die Leute sich an den Terminals einloggen. Also da wurde schon viel vorgedacht oder halt auch übernommen, ne? Und jetzt dreht sich halt so der Kreis. Jetzt sind die 80er, die Ästhetik ist eh in, also findet man noch mehr von den Sachen.
Ja, ja. Genau, halt genau.
Wieder aufgegriffen,
ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall, dass die 80er gerade so, oder vielleicht wieder am Abklingen sind, aber zumindest vor so 5 Jahren, als Stranger Things hochkam, das war dann so die 80er Hype-Phase,
ja.
Mhm.
Ja, das ist ja das, worauf wir dann auch im Endeffekt irgendwie in unseren Diskussionen dann drauf gestoßen sind, ist so diese Frage, du hast es ja gerade auch schon mal angedeutet, Stefan, das ist das heute noch relevant? Und bei mir hat sich halt auch sehr stark so der Eindruck dann doch verhaftet, dass das, was letztendlich hauptsächlich popkulturell hängen geblieben ist vom Cyberpunk, ist so diese rein ästhetische Seite. So, weil das bringt man 1:1 irgendwie damit in Verbindung und dafür ist dieses Spiel 2077 dann auch einfach unfassbar sinnbildlich und weil das sozusagen nur daraus den Appeal und den Verkaufsgrund sozusagen herausziehen möchte, nämlich diese reine Ästhetisierung. Und es zieht ja auch, also wir haben es ja gerade gesagt, das war so einflussreich irgendwie, diese Raster-Grafik, irgendwie der Cyberspace und diese Neon-80er-Ästhetik, dann mit dem 80er-Revival und der Synth-Soundtrack und so weiter, diese ganzen Sachen, die werden natürlich jetzt sehr stark damit in Verbindung gebracht. Aber so, was wir gerade eben halt meinten, diese Idee dahinter und dieses Subversive und das Gegenwartskritische, das war halt so, das ist halt sehr in den 80ern eigentlich zu verhaften und heute gar nicht mehr in der Form so anwendbar. Ne, weil heute finden wir das nicht mehr so subversiv, weil wir kennen es halt schon. Und das ist halt so ein bisschen schade und das macht es dann auch schwierig, außerhalb von diesem engen Autorennetzwerk von den Mirror Shades in den 80ern, darüber hinaus noch viele relevante Cyberpunk-Werke zu finden, weil man sich so fragen muss, okay, ist es wirklich einfach nur sehr stark an die Zeit gebunden? Kann es überhaupt heutzutage sozusagen noch Cyberpunk geben? Oder ist es eigentlich nur Cyberpunk-esque? Weil es sich halt der Ästhetik bedient oder bestimmten Themen, die darin auch vorkommen, aber nicht mehr dem Wesentlichen sozusagen.
Es ist ja auch ganz, ganz spannend. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit hergegriffen, der Vergleich. Vielleicht passt der aber auch doch ganz gut, wenn man sich eben am Punkrock, weil wenn man das mal vergleicht, der Punkrock ist ja eben auch eine subversive Musikrichtung gewesen und daraus ist viel entstanden. Vielleicht auch sogar irgendwie, nicht ganz der Metal, aber der Gedanke des Metal ist ja auch so ähnlich. Jetzt sind so auf jeden Fall Wechselwirkungen da. Es ist auf jeden Fall eine subversive Musikrichtung so. Und dann irgendwann sind die Bands alle auf Major-Labels gelandet und Punkrock ist jetzt halt, es gibt halt irgendwie 1000 Ausdifferenzierungen und jeder hört das. Das ist irgendwie super, super verträglich, läuft vielleicht sogar im Radio gewisse Punkbands, wenn man jetzt an, dass ich die Ärzte oder Offspring denkt, die dann irgendwie in ihren Anfangstagen auch noch ganz wild waren vielleicht. Und mit Cyberpunk ist es ja vielleicht ähnlich, weil wenn Cyberpunk so im Mainstream angekommen ist, was es ja eben seit den 80ern war, ich meine, wie heißt doch mal der Typ, der das Album zu Cyberpunk gemacht hat in den 90ern, weil es auch so in war, Alex, der
Billy Idol.
Billy Idol, genau. Wenn der ein Album darüber macht und das irgendwie verkaufen will, also den Term irgendwie, dann kann man sich fragen, inwiefern kann denn etwas, was so krass im Mainstream angekommen ist, sei es jetzt die Musik oder in die Literatur, noch subversiv sein und irgendwie noch so was Neues hervorbringen. Und die Akteure selber, ich glaube, das hat Bruce Sterling ja gesagt, in einem Gespräch mit Jiri Gözen, die bei uns auch schon zu Gast war, also die zu Cyberpunk geforscht hat, anders als wir sind ja nur Laien. Sie hat im Gespräch mit ihm auf jeden Fall, also hat er gesagt, dass er mal wartet, bis was Neues kommt, bis der quasi der neue Cyberpunk kommt, der natürlich dann wahrscheinlich nicht mehr so heißt, aber bis so die neue große Sci-Fi-Idee quasi kommt. Und wir haben ja auch ein bisschen gemutmaßt, ich meine, die Themen, die jetzt eigentlich brennen, sind natürlich sowas wie, ja, Umwelt ist halt ein Riesenthema, ganz klar, also dass man da irgendwie was mitmacht und das hat Alex ja auch schon mal angesprochen. Wie heißt nochmal diese Richtung, die sich daraus ergeben hat?
Solarpunk zum Beispiel.
Der Solarpunk oder der Biopunk oder sowas. Das sind quasi so neue Sachen, die sich auch wieder so ein bisschen faul quasi auf diesen Term berufen, aber das wären eben so neuere Themen. Ich meine, es klingt jetzt so, als würden wir Cyberpunk eigentlich doof finden. Nein, wir lieben das ja auch, das Genre. Aber wenn man halt so meine ganze Staffel, ein ganzes Jahr darüber geredet hat, dann merkt man schon, ja gut, irgendwie dreht sich das auch im Kreis ein Stück weit.
Ja, weil das ist... Ja, genau, also... Ja. Nee, ich wollte nur sagen, weil das ist auch, Alex, du hast eigentlich gerade schon, ich habe hier noch so einen kleinen Bullet Point auf meiner Mindmap mit Relevanz, Fragezeichen, du hast eigentlich schon alle der Punkte nacheinander gut abgearbeitet. Ich hatte nämlich auch 80er-Optik, wobei das habe ich durchgestrichen, weil ich dachte, vielleicht bin ich da auch falsch gewickelt. Aber mir ist es aufgefallen, wie wir am Anfang nochmal diese ganzen Tropes oder Elemente durchgegangen sind. Es ist halt sehr repetitiv und das hatte ich mir auch so als einer der Punkte aufgeschrieben. Auch die Handlungen im Prinzip geht es immer um die Frage, okay, oder eine der wichtigen Fragen, ne, ist, wann ist eine künstliche Intelligenz wirklich ein Bewusstsein? sein und wann nicht. Das ist eine Frage, die haben wir jetzt im Jahr 2021 halt auch schon 40 Jahre lang durchgekaut, ne, in allen möglichen Sci-Fi-Filmen. Also das ist nicht mehr so revolutionär. Und auch das, was, glaube ich, damals diese Rebellen so rebellisch, das ist für uns jetzt halt einfach schon ganz normal, ne? Also und eigentlich Establishment auch, dass man eher dystopisch in die Zukunft guckt. Das ist ja, also wir sind ja gar nicht anders mehr aufgewachsen, ne? Also da ist ja eher sowas wie Star Wars, was noch die Utopie hat, ist ja schon die Ausnahme. Da ist schon die Frage, ne, oder wie ihr gesagt habt, eigentlich nicht die Frage, sondern man braucht eigentlich was Neues, was dann wieder, wenn man den Punk, ne, also wenn man sich auf das beziehen will, was eben was Neues etabliert. Wobei ich sagen würde, dass bei der Relevanz vielleicht muss man auch so ein paar Sachen einfach auf die heutige Zeit so ein bisschen transferieren. Zum Beispiel eine der Gedanken, die ich hatte, war zum Beispiel, es gibt ja dieses Thema Cyberspace und Avatare. Mhm. Ja, und da habe ich glaube, ich bin auch nicht der Erste, der diesen Gedanken hat. Wahrscheinlich habe ich den irgendwo mal aufgeschnappt, dass er eigentlich, klar, wir haben jetzt nicht den Cyberspace, ja, das wird irgendwann kommen mit VR und AR und so weiter. Aber wir haben jetzt ja eigentlich schon so eine Art Avatar, weil viele Menschen auf Instagram oder auf anderen Portalen, die schaffen ja quasi Avatare von sich selbst über klar Filter, aber auch einfach, ich meine, es gibt Kids, die kaufen sich Klamotten nur für Instagram, ja. Die sind im Schrank und die kommen dann für einen Post raus. Also irgendwie sind wir ja schon eigentlich in dieser Welt, wenn auch unter vielleicht ganz anderen Vorzeichen, als was man sich damals überlegt hat.
Mhm. Ja. Also kann ich eigentlich fast so unterschreiben, genau. Ich weiß nicht, ob ich hier schon so eine Art Literaturtipp raushauen kann.
Hau raus.
Aber wenn das passt jetzt zu Instagram und zu diesem ganzen, also kann man wieder so einen Rückgriff machen zum Proto-Cyberpunk, weil es gibt ja diese Autorin, nicht wundern, die heißt nämlich James Tiptree Jr., das ist nicht ihr richtiger Name, das ist ihr Deckname, ihr Sci-Fi-Name quasi. Und sie hat eine Geschichte geschrieben, The Girl Who Was Plugged In, und da geht es eigentlich genau um das, was du gerade meintest. Also das ist so thematisch auf jeden Fall interessant, dass es da auch um so eine Avatare benutzt sie nicht den Begriff. Aber es geht natürlich auch um so eine Darstellung von, ja, um Social Media und Influencertum. Das ist eine sehr empfehlenswerte Geschichte, wenn man sich eben auch für den Proto-Cyberpunk interessiert. Und du hast keine Frage gestellt, oder?
Und wenn, habe ich sie schon wieder vergessen. Aber jetzt haben wir schon mal den ersten Literaturtipp, das ist auch schon mal.
Ja, ich meine auch nochmal zu dem Ding mit dem Cyberspace, den gibt es nicht. Also ich würde sagen, doch, den gibt es auf jeden Fall. Das ist halt sozusagen die Benutzeroberfläche ist eine andere, weil wir uns keine Brillen anziehen und durch den virtuellen Raum sausen, der aus Neon Lichtern besteht, das nicht, aber das ist ja gar nicht das Entscheidende. Es ist ja, letztendlich ist es ja nur eine Benutzeroberfläche, aber eben, ich meine, klar, es ist halt das Internet, das ist ein Cyberspace, also wir haben einen virtuellen Raum, in dem man sich begegnen kann, in dem man als Avatar auftritt, sei das jetzt irgendwie sein Account in irgendeinem Forum zu irgendwas oder sein Insta-Account oder sein YouTube-Channel oder sein World of Warcraft-Charakter oder was auch immer. Es ist aber faktisch ein Cyberspace, also klar, das ist Teil der Lebensrealität geworden. Deswegen, wenn man jetzt Neuromancer liest und den Cyberspace sich da anschaut oder Snow Crash auch, haben wir auch besprochen, dann schmunzelt man so ein bisschen, weil man denkt, so, das kennen wir ja irgendwie so gut. Mhm. Aber aus dieser Perspektive ist es natürlich für uns nicht mehr kritisch oder subversiv, weil wir leben das mittlerweile schon. Und damit sind wir wieder zurück bei dieser Frage der Relevanz. Ja, es ist halt irgendwie schwierig, weil ich jetzt auch nochmal anfügen wollte, dass natürlich auch diese inhaltlichen Aspekte, die beim Cyberpunk oft vorkommen, irgendwie so Cyber-Enhancement und so weiter, klar haben die das oft gemeinsam, aber das ist ja auch nicht bezeichnend oder das ist ja nicht exklusiv beim Cyberpunk. Also beispielsweise irgendwie die Frage nach künstlicher Intelligenz kann ja auch in vielen anderen Genres verhandelt werden, ohne dass es jetzt Cyberpunk wäre. Also kein Mensch würde sozusagen sich Avengers 2 Age of Ultron angucken und sagen so, ja, das ist ein Cyberpunk-Film. Obwohl es da vielleicht auch um eine transhumanistische Idee geht, aber es wird eben anders dargeboten. Und dann frage ich mich halt heutzutage, ja, ist es halt so schwierig, irgendwie sich ein Werk anzugucken und eindeutig zu sagen, ja, das ist Cyberpunk. Es ist so ganz schwierig zu bestimmen irgendwie.
Vielleicht ist es deswegen dann jetzt doch eher an der Optik hängen geblieben. Also ich habe eben zum Beispiel spaßeshalber, wenn du guckst, ne, Best Cyberpunk Games, dann ist es eher eigentlich ne, Spiele mit Neonfarben und Raumschiffen. oder auch bei den Filmen, weil eigentlich kannst du hast recht, ne, eigentlich kannst du jeden halbwegs aktuellen Film der letzten 20 Jahre durchgehen und der hat irgendwelche Elemente. Ja, also entweder ist es quasi künstliche Körperteile, es geht um künstliche Intelligenz, also es ist überall. Also vielleicht ist einfach das Label ja, für den Inhalt so gesehen dann wirklich nicht mehr relevant, weil wir halt das jetzt einfach schon alles haben.
Ne? Ja. Ja, witzig, dass du das sagst mit den Filmen, Neon-Filmen. Ich habe nämlich auch mal überlegt, natürlich vorhin, was gibt es eigentlich so für Cyberpunk-Filme, und bin dann in meiner Letterboxd-Liste auf einen Film gestoßen. Als ich den angemacht habe damals, es war letzten Oktober, habe ich den zum ersten Mal gesehen, habe ich nämlich auch sofort an Cyberpunk gedacht und dachte dann im Nachhinein so, war das jetzt ein Cyberpunk-Film? Was totaler Quatsch ist, weil der Film, da ging es um, wie erkläre ich das jetzt gut, es ist, der heißt Dogs Don't Wear Pants. Es geht halt um quasi eine Domina, also ein Mann hat irgendwie, will irgendwie sein Leben so ein bisschen verändern und aufpeppen und geht dann eine Domina, und die ist dann natürlich geht es dann sehr viel um so von wegen erst dann ihr Hund, und das ist aber ein Film, der ist so, arbeitet ein bisschen mit Body-Horror-Motiven und ist jetzt nicht so sexuell aufklärend, wie das jetzt gerade so klingt. Es geht eher so um das Zwischenmenschliche zwischen diesen beiden. Und der Film hat, glaube ich, die schönste Neon-Ästhetik, die ich jemals in dem Film gesehen habe. Also ist der dunkel gehalten und hat echt, sieht halt wunderschön aus, der Film. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt schon raushört, die Themen sind eigentlich nicht so Cyberpunk-Themen. Es geht eher so um so Sexualität und irgendwie Zwischenmenschlichkeit. Trotzdem muss ich da direkt an Cyberpunk denken. Das heißt, es ist schon so tief bei mir eingedrungen, diese Neon-Ästhetik, dass ich sogar dann daran irgendwie, also dass ich bei dem Film daran denken musste. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt. Auf jeden Fall muss ich dann immer dran denken, wenn ich Neonlichter sehe, was ja eigentlich irgendwie schon auch zeigt, wie diese Ästhetik in uns alle eingedrungen ist irgendwie. Aber auf jeden Fall trotzdem Filmempfehlung, Dogs Don't Wear Pants. Zieht euch den mal rein, wenn ihr die Chance habt.
Ja, aber das ist ein Mechanismus, der war ja damals auch schon relevant. Also in den 90ern, als Cyberpunk sozusagen over war, haben schon, oder auch schon in den Ende der 80er, haben schon JournalistInnen zum Beispiel darüber reflektiert, ob nicht vielleicht einfach Cyberpunk irgendwie ein Stück weit auch einfach nur, naja, so ein Verkaufsslogan mehr oder weniger ist. Also es war halt angesagt und modern. Und damals schon, weil es irgendwie so populär geworden ist, sozusagen schon reflektiert wurde, okay, wird es vielleicht einfach nur auf bestimmte Sachen reduziert, aber das Wesentliche, so dieser kritische Geist der Mirror Shades, die irgendwie einfach mal Stunk machen wollten im Cypher-Establishment, das war eigentlich schon ganz schnell weg. Also so eine richtige Avantgarde-Bewegung eigentlich, die so vielleicht 1, 2, 3 Jahre irgendwie wirken konnte und dann eigentlich schon verpufft war und kommerzialisiert wurde. Also damals schon war das den Leuten irgendwie bewusst. Deswegen
aber Avantgarde ja auch vor allem auch inhaltlich, wie das geschrieben ist, weil ich meine, das hat mich wirklich umgehauen, diese schnelle Schreibweise, oder die schnell ist natürlich für Literatur nicht so bezeichnet, aber so dieses ganz abgehackte, staccato-mäßige und ja, super, das ist ein bisschen selbstreferenziell jetzt, so super punkige an dieser Literatur von, also vor allem New Romance, hat mich echt umgehauen, das zu lesen. Ein paar andere Geschichten auch noch. Und das hat man ja tatsächlich dann nur über diese Literatur so erfahren können. Weil heutige Cyberpunk-Literatur, muss ich jetzt fairerweise sagen, da habe ich auch nur ganz kurz mal reingeguckt. Nicht, dass die jetzt irgendwie schlechter ist, sondern sie ist halt komplett anders. Hat nicht mehr so viel von diesem Geist. Also ich glaube, Richard Morgan hatten wir uns auch mal irgendwie überlegt vorzunehmen. Also der Altered Carbon geschrieben hat.
Ja.
Ist ja auch so eine mehrteilige Serie. Die ist wahrscheinlich noch mal mehr an diesem Film Noir orientiert. Also mehr so Hardboiled Detective, so ein krasser Typ irgendwie. Aber ich vermute einfach mal, dass sie nicht mehr so viel mit William Gibson gemeinsam hat, was jetzt die Schreibweise angeht. Ich glaube, die ist eher so, ja, vielleicht verdaulicher, was ja nicht schlecht sein muss, was man in Stephen King ja auch sieht. Den kann man ja auch gut runterlesen, ohne dass es irgendwie reiner Schund ist oder so. Aber es ist jetzt doof, über wen zu reden, den ich gar nicht so gut kenne, also das Buch Richard Morgan. Aber steht auch noch auf meiner Liste irgendwann mal.
Ja, aber du hast nochmal eine schöne Überleitung hingekriegt zu Neuromancer, beziehungsweise jetzt nochmal vielleicht zu den Büchern an sich, die das begründet haben. Und dann können wir mal langsam aber sicher in unsere kleine Empfehlungsliste gehen, in unsere Essentials. Also ich denke mal, wenn man sich jetzt erstmal nochmal überhaupt so einlesen will, ne, wo kommt alles her und was waren so die Anfänge? Also ich glaube, diese Cyberpunk-Kurzgeschichte ist inhaltlich jetzt gar nicht so. Also die habe ich jetzt eher so aus historischen Gründen gelesen, weil die den Namen geprägt hat, weil da der Name das erste Mal aufgetaucht ist. Wie die jetzt stellvertretend für den Stil ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber Neuromancer, vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Auch die restlichen Bücher von der Trilogie, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe alle drei gelesen. Ich habe den ersten schon wieder vergessen gehabt. Jetzt kann ich mich gerade noch an Neuromancer erinnern, beim Rest hört es bei mir schon wieder auf. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz, also gut, eine Inhaltsangabe brauchen wir, glaube ich, nicht, aber einfach, worum geht's da und wie ist das Ganze aufgebaut? Du hast ja schon diesen staccatoartigen Sprachstil und so weiter erwähnt, ne?
Ja, Neuromancer ist die Geschichte des Hackers Case, der im Sprawl und auch im Orbit Abenteuer erlebt mit anderen Figuren. Mit seinen Freunden und Freundinnen, anderen Figuren, die in irgendeiner Art und Weise bodymodifiziert sind. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der am Ende ist, der nicht mehr weiter weiß und quasi nichts mehr zu verlieren hat in einer Welt, die beherrscht ist von großen Firmen, von KIs und von den Machenschaften Der Sabbatus im Cyberspace. Um es ganz kurz zusammenzufassen, aber das Entscheidende, aber da bin ich natürlich auch sehr gefärbt, weil, mein Gott, wir haben uns in der ganzen Staffel mit diesem Buch auseinandergesetzt. Also, aber ich vielleicht kann man es voneinander trennen. Ich würde auch an sich sagen wollen, Neuromancer ist die quintessentielle Cyberpunk-Lektüre. Da führt kein Weg dran vorbei, weil da alles, was man auf so einer Bullet-Point-Liste von Sachen, das ist irgendwie Cyberpunk, aufschreiben würde, das taucht in diesem Buch auf und wurde mit diesem Buch teilweise auch begründet. Also es ist eine uneingeschränkte Leseempfehlung, wenn man irgendwie mal das Spiel gezockt hat oder mal so ein paar Filme geguckt hat, so Blade Runner und Matrix und so weiter und das ganz interessant findet, lest Neuromancer. Es ist, das führt keinen Weg dran vorbei. Es sind ungefähr 300 Seiten, die man schnell drunter lesen kann. Man versteht zwar die Hälfte nicht, weil die Hälfte der Wörter irgendwie, man weiß gar nicht, was die bedeuten sollen, aber man kommt irgendwie rein, man wird da reingesaugt, man kommt in den Flow.
Wenn man dann noch Bock hat, dann vielleicht nicht unbedingt Teil 2 und 3, also Count Zero und Mona Lisa Overdrive lesen, weil von denen waren wir dann im Grunde auch noch durchaus angetan, aber wir hatten, glaube ich, am Ende auch gesagt, ja, wenn man irgendwie da weiter Bock drauf hat, dann vielleicht besser Burning Chrome lesen. Ja. Das finde ich, das haben wir, glaube ich, auch erst, also ich habe es, glaube ich, währenddessen oder danach, also ich habe es auf jeden Fall schon während unserer Besprechung von der Trilogie gelesen, da haben wir es nochmal besprochen danach. Und das war dann auch nochmal wirklich irgendwie so, ah, okay, da kommt das also her. Und da sind auch manche Ideen noch weiter ausgeführt. Also genau, Neuromancer ist ja danach erschienen oder teilweise auch währenddessen. Diese sind ja alles, ist ja eine Kurzgeschichtensammlung. Aber auch da ist nochmal die Geschichte Johnny Mnemonic, die auch verfilmt wurde, ist nun mal wirklich auch eine Empfehlung. Also die kann man vielleicht auch ganz zuallererst lesen, um zu gucken, ob einem diese Welt so ein bisschen gefällt. Also Johnny Mnemonic quasi so als erster Anlauf, weil die halt wirklich nur 30 Seiten lang ist. Wenn einem das ungefähr gefällt, ohne dass man alles verstanden haben muss, dann kann man, glaube ich, auch zugreifen, was Neuromancer und die ganze Trilogie angeht. Genau, aber generell ist diese Kurzgeschichtensammlung wirklich, die werde ich, glaube ich, nicht nur zweimal lesen, wie ich es jetzt bisher habe, sondern ich werde die, glaube ich, noch ein paar Mal lesen, weil ich die echt super finde. Ja, Neuromancer werde ich bestimmt auch nochmal lesen.
Also Johnny Mnemonic würde ich auch sagen oder alternativ die Kurzgeschichte Burning Chrome, weil ja, das beides so ein bisschen so Blaupausen sind für das, was dann in der einen oder anderen Form auch im Neuromancer drin steckt. Also wenn man das mal austesten möchte, kann man eine dieser beiden Geschichten lesen und sich da mal so ein bisschen die Füße nass machen.
Ich denke auch, also ich habe von den Kurzgeschichten habe ich wirklich nur Burning Chrome gelesen, aber das ist ja eigentlich wirklich nochmal eine quasi Neuromancer in kürzer, ne?
Ja.
Und genau, bei Neuromancer, also abgesehen vom Thema, finde ich, zumindest für mich war das so, da sind jetzt ja wirklich auch viele von den Begrifflichkeiten, die überall in allen anderen Cyberpunk-Werten wieder auftauchen, sind ja da gesetzt. Also wo es mir aufgefallen ist, auch die Währung, die ja überall, die ist da quasi drin, dann so Sachen wie, okay, Stims ist jetzt nicht neu, aber da ist es wirklich ja inflationär und so weiter. Also da ist das ganze Worldbuilding eigentlich für alles, was Cyberpunk ist, findet ja wirklich da statt. Mhm. Und weil ja Johnny Mnemonic, furchtbarer Name, ja, für einen Mnemonic. da darf man sich natürlich nicht vom Film abschrecken lassen.
Manche finden den ja gut, genau.
ich hab die Folge gehört, kann die Begeisterung für den Film aber nicht ganz teilen. Also um mal vom Buch zum Film zu springen kurz. Also gut, ich finde, man soll den sich vielleicht trotzdem angucken wegen des Themas und der Inhalte. Und das ist schon ganz spannend eigentlich, ne, dass er quasi die Daten in seinem Kopf für andere speichert, schmuggelt, transportiert. Mhm. Aber als Film an sich. Ich war früher nie großer Fan von diesem Meme, dass Keanu Reeves nicht schauspielern kann, aber ich muss sagen, in dem Film ist schon grenzwertig, was er da als Performance hinlegt.
Ja, der Film ist ein bisschen forgettable. Ich meine, es gibt ein paar coole Effekte, die gar nicht so schlecht gealtert sind, wie man denkt, weil die sehen halt schön so, ich meine, der Film ist aus den 90ern, aber die Effekte sehen halt noch ein bisschen so 80er-Jahre-mäßig aus fast. Also es ist halt irgendwie frühe CGI. Und ja, sind viele Sachen auch leider abgewandelt. Der Film ist so ein bisschen, kann man sagen, so ein bisschen moralischer und so. Und ja, das hat ja auch nicht so gut gefallen, aber kann man sich durchaus angucken. Wenn man eh schon angeflafft ist, wird man es ja eh machen. Also ich meine, mit dem, ne, wenn man halt die Geschichten gelesen hat, wenn man auch den Film sehen, ganz klar. Wobei der bessere Film natürlich New Rose Hotel ist, weil der so ein bisschen experimenteller ist und besser zum Cyberpunk passt. Fand ich auch nicht so gut, aber Alex war, glaube ich, ganz angetan.
Ja.
Ja.
Da gab es auch ein Buch dazu, oder? Oder
das ist auch eine Kurzgeschichte, ja, die ist auch in Burning Chrome drin. Genau. Also New Rose Hotel und Johnny Mnemonic sind beides Verfilmungen aus Burning Chrome, aus dem Kurzgeschichtenband.
Ja, dann habe ich noch bei Büchern, da wäre ich jetzt zum Beispiel wieder gar nicht sicher, ist es jetzt klassisch Cyberpunk oder nicht, ist eben Otherland, was ja eigentlich schon fast eher eine Fantasy-Geschichte im Cyberspace eigentlich ist, eher, ne?
Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte. Ja, es gibt natürlich inhaltliche Aspekte, die da super gut zu passen, Aber ist es Cyberpunk? Ich weiß es nicht. Ich habe von Otherland auch nur den ersten Band gelesen. Es gibt ja, glaube ich, auch 5 oder so. Zitiere mich da aber nicht. Ich würde das auch, das ist sehr fantastisch. Das ist wenig, das ist ein bisschen zu abgehoben auch, zu wenig sozusagen im Lowlife verhaftet und fantastisch auch. Geht aber ja in so eine Richtung, und da könntest du ja vielleicht auch nochmal anschließen, Stefan, in so eine Richtung grob wie Ready Player One.
Ich weiß gar nicht, was Otherland ist. Ich meine, ich weiß, dass der Buchladen sich danach benannt hat, aber ich weiß auch, dass es ein Buch ist, aber ich weiß nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt.
Also eigentlich in Otherland, also alles kriege ich auch nicht mehr zusammen, dank meines Gedächtnisses, aber im Endeffekt ist es eigentlich so, dass das Buch damit losgeht, dass sich ein paar Leute in Cyberspace einklinken müssen, frag mich nicht warum, und eigentlich sich 5 Bücher lang durch verschiedene Welten quasi in Abenteuern auf der Suche nach, keine Ahnung was, irgendeinem Schlüsselmedikament oder sowas wird es im Zweifelsfall sein. Eigentlich innerhalb des Buches merkst du das irgendwann gar nicht mehr, weil sie befinden sich eigentlich eher in fantastischen Welten. Genau. Und das ist, glaube ich, was Alex meinte mit Ready Player One eigentlich. Sie sind dann irgendwann in einer Welt, in der quasi einfach nur ein riesiges Gebäude existiert oder sind, keine Ahnung, in der Vergangenheit oder in der Renaissance und sind da eigentlich drin. Also, und dann ist es eigentlich in sich quasi auch schon zwischendurch, klar, ne, die werden dann in ihren Anzügen angegriffen oder der Strom wird knapp, irgendwelche so Zeugs passiert, glaube ich, aber eigentlich sind es dann immer nur ganz kurze Episoden und das eigentliche Abenteuer findet komplett im Cyberspace statt.
Ja, Ready Player One ist ja so ein bisschen so das Fortnite des 80er-Revivals, da ist ja wirklich alles drin, wenn man den Film gesehen hat. Ich habe das Buch nicht gelesen, interessiert mich auch nach dem Film überhaupt nicht mehr, weil ich finde den Film, ja, also den kann man sich halt gut angucken, ist halt so Steven Spielberg, Bombast, Hollywood-Kino, hat eine sehr fragwürdige Message am Ende. Und wenn das im Buch genauso ist, ich weiß nicht. Und ich finde das ein bisschen, ja, so sehr faul auf den 80er-Jahre-Film auf den 80er-Jahre-Hype aufgesprungen. Ja, ist das Cyberpunk? Ich meine, wir haben uns, Alex hat sich, glaube ich, nur die ersten 5 Minuten angeguckt. Das ist dann schon so ein bisschen Avatar-mäßig, wie es eigentlich in Snow Crash auch ist. Deswegen haben wir das auch irgendwie nochmal thematisiert. Ja. Aber im Grunde ist die Story dann schon so geradlinig und so wenig cyberpunkig und irgendwie interessant und subversiv oder überhaupt irgendwie neu, dass ich da auch von absehen würde. Ich meine, man kann immer so quasi so eine Liste machen und irgendwie so eine, checkt man die Boxen irgendwie oder halt nicht. Aber letztendlich ist diese Frage oder so nach der Definition oder nach dem, ist es jetzt Cyberpunk, ist ja auch nicht zielführend letztendlich, sondern letztendlich geht es ja irgendwie auch letztendlich um gute Filme und gute Literatur. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und Frage nach Genres haben wir jetzt auch als aktuell, ja, was ist jetzt, ist das jetzt irgendwie Sci-Fi oder ist das jetzt Fantasy, ist ja auch immer schwierig. Und Otherland scheint sich ja auch so in der Zwischen in der Mitte zu bewegen. Nichtsdestotrotz macht es auch immer Spaß, sich über Genres zu streiten.
Genau, ich muss nur bei Ready Player One, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich muss sagen, ich fand das Buch eigentlich doch sehr unterhaltsam.
Okay.
Klar, das ist komplett 80er-Nostalgie einfach nur, ja. Was, glaube ich, aber im Buch vielleicht ein bisschen besser funktionieren kann als im Film, weil du nicht das Problem hast, dass du ein bisschen in diesem Uncanny Valley drin bist. Also wie ich den Trailer angeguckt habe, fand ich das so ein bisschen schwierig. Dass es ist fast wie die Filme, aber dann auch wieder nicht. Und dann mit diesem so ein bisschen schlecht auf Manga gemachten Hauptdarsteller eigentlich, ne? Also der Trailer hat mir gar nicht gefallen. Buch fand ich unterhaltsam, aber ist wahrscheinlich jetzt keine große Literatur.
Ja, also. Nee, ich meine es ja. Also ich meine, mit Steven Spielberg Bombast meinte ich ja auch nicht, dass es jetzt irgendwie furchtbar ist, sondern das kann man sich halt gut angucken. Ja, wenn man halt dann zu tief schürft, ist es vielleicht schon so ein bisschen problematisch, die von der Gesamtaussage. Ich will jetzt ja nicht spoilern, aber genau, kann man sich halt so geben wahrscheinlich. Aber ist es dann Cyberpunk? Nein, ich höre jetzt auf.
Ja, Snow Crash hattet ihr jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Auch wieder, ich habe es gelesen, ich habe extra nochmal gecheckt in meinem Bücherregal, es ist sehr zerflattert, also ich habe es gelesen. Ich kann mich auch noch ganz grob erinnern, aber ganz ehrlich, es ist komplett aus meinem Hirn raus. Also es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen irgendwie scheinbar.
Hat das denn bei dir Eindruck hinterlassen, Alex, jetzt so im Nachhinein?
Voll, ich bin sehr, sehr angetan von Snow Crash. Das hat in der Nachbereitung in meinem Kopf eigentlich nur noch gewonnen. Ich würde sagen, Snow Crash ist auch ein Cyberpunk-Essential. Man sollte es gelesen haben, wenn man sich mit dem Genre auseinandersetzen möchte. Und ich finde vor allem, es ist ein ganz guter Gegenentwurf zum Neuromancer in dem Sinne, dass es einen anderen Zugang bietet zu ähnlichen Themen, aber aus so einer ganz anderen Richtung, sodass jemanden, der mit dem Schreibstil von William Gibbs nicht so viel anfangen kann oder dem das zu düster ist oder irgendwie zu knapp und episodenhaft, der könnte dann mal Snow Crash ausprobieren, weil das ein Stück weit so ein bisschen konservativer geschrieben ist, in dem Sinne, dass es mehr auf klassische Exposition setzt und so weiter. Und
ach ja, ich erinnere mich, das war ja in dem Buch drin, diese ganzen historischen Abhandlungen.
Und, oh genau. Gott, oh Gott. Ja, und ja, aber auch wie die Welt beschrieben wird und so weiter. Und dass es auch eine nachvollziehbarere, geradlinigere Storyline hat, also ein Plot. In dem Sinne ist es irgendwie greifbarer. Und man sagt dem Buch ja auch nach, dass es so eine Art Cyberpunk-Satire ist. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben im Sinne von, dass ich würde es nicht als Satire bezeichnen. Ich finde auch nicht, dass es jetzt direkt Cyberpunk-Tropes persifliert. Es ist aber definitiv ein wesentlich humorvolleres und bissigeres Werk als jetzt der Neuromancer, der da ein bisschen ernsthafter daherkommt. Das schon. Aber ich finde nicht, dass sich über den Cyberpunk sozusagen mit dem Augenzwinkern lustig gemacht wird, sondern eher über andere Themen. Kapitalismus und so weiter. Das gelingt da ganz gut. Aber das macht das Buch so ein bisschen leichtfüßiger und lustiger. Insofern kann man sich das auch auf jeden Fall mal antesten.
Ich fand es ja fast ein bisschen, vielleicht lag es auch daran, dass wir immer so ein krasses Lesepensum hatten. Wir hatten ja irgendwie, anders als wir sonst haben, so irgendwie 250 Seiten oder so, also jeweils die Hälfte des Buches hatten wir dann.
Haben wir dann zwei Folgen durchgeballert, Snow Crash.
Genau, ja. Genau, haben wir schnell gelesen. Und das, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich es nicht ganz so gut fand. Ich fand es jetzt im Nachhinein auch, es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ich fand es fast jetzt eher im beschreibenden Sinne langweilig, weil es war nicht so kurzweilig wie diese schnelle Schreibweise von Gibson oder so, sondern es war eben so ein bisschen ausschweifender, teilweise auch zu ausschweifend. Das hatten wir, glaube ich, da waren wir uns beide auch einig, dass diese ganze Exposition teilweise so ein bisschen, einfach sperrig ist. Und mir hat es daher nicht ganz so gut gefallen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass, also ich musste auch auf jeden Fall ein paar Mal lachen und fand es auch sehr komisch geschrieben, so manche Sachen. Es ist ein gutes Buch, aber halt nicht so mein Cup of Tea irgendwie.
Also ich kann nur noch mein Gefühl sagen von damals, ich glaube, ich habe es gemocht, aber wirklich, es ist komplett bei mir wieder aus dem Hirn ja. verschwunden, aber das ist eher ein Problem von mir, nicht des Buchs. Ich hab noch ein Buch, das habe ich damals in meiner Cyberpunk-Folge auch schon mal kurz eingeworfen, aber ich will es trotzdem nochmal aufbringen. Und zwar ist es Wind-Up Girl, oder auf Deutsch heißt es das Aufziehmädchen. Weil das geht, glaube ich, jetzt eher ein bisschen in die Richtung, Alex, was du auch schon gemeint hattest, quasi neue Themen, ja, also Cyberpunk, okay, nicht mehr über Cyber, sondern da geht's eher um Bio. Ne? Also wir sind in einer Welt, das Buch spielt hauptsächlich in Thailand und auch in einer Welt in der Zukunft nach auch irgendeinem Krieg, Biokrieg, in der eigentlich gar nicht mehr Computer das Entscheidende sind, sondern eigentlich Gene und wer quasi Gene manipulieren kann, Menschen, die sich die Gene manipulieren lassen und darüber quasi zu neuen übermenschlichen Kräften werden. Und das ist letztlich ist es auch so eine Action-Detektiv-Geschichte, aber ich finde halt das Setting, also für mich war das erste Buch oder das einzige Buch, was ich so mit diesem Setting gelesen habe, wird auch für mich als absoluter Wissenschaftsleihe relativ zumindest konsistent alles erklärt, was da passiert, ob das jetzt Sinn macht, in der Realität kann ich nicht beurteilen. Also das fand ich auf jeden Fall A, wegen des Themas an sich ein ziemlich gutes Buch und weil es auch in einem rein geografisch in einem Setting war, in dem ich eigentlich sonst noch nie irgendwas groß gelesen habe und das alles eigentlich sehr gut erklärt wird und es auch zum Thema passt, dass alles immer sehr feucht ist, ne, alles immer sehr heiß ist, eigentlich du willst da eigentlich gar nicht leben und alles, was dann da passiert mit quasi Genmanipulation, Biowaffen und den Menschen drumherum, also das fand ich auch ein sehr interessantes Buch. Ja. Weiß nicht, habt ihr das schon gelesen?
Nee, ich kenne es nicht, aber jetzt, wie du es beschreibst, klingt es auf jeden Fall interessant und klar, ob man das jetzt Cyber nennt oder Bio oder wie auch immer, der Punk-Gedanke ist doch das Entscheidende. Also diese ganzen Genres sind, würde ich auch sagen, jetzt immer gar nicht so stark vielleicht voneinander zu trennen, weil das so die Ästhetik ist, die sich dann unterscheidet. Aber wenn sich da so ein bisschen so eine kritische Subversivität vielleicht so ein bisschen ausdrückt hier und da, dann passt das gut zusammen. Also und gerade so diese Richtung Biopunk, da habe ich ganz wenig nur gelesen, das finde ich aber total interessant und spannend. Also auf jeden Fall auch ein guter Tipp von dir.
Mhm, ja, bin jetzt auch ein bisschen gehuckt, auf jeden Fall, auch wegen dem Setting finde ich auch interessant. Also packe ich mal auf die auf meine imaginäre Liste im Kopf, also werde ich mir auf jeden Fall merken. Heißt auf Deutsch, sehe ich gerade, Biokrieg.
Ah, Biokrieg, genau, heißt gar nicht das Aufziehmädchen, das kommt irgendwo im Titel oder?
Ah, doch, das ist die Übersetzung. Also Wind Up Girl ist schon der Titel, der englische Originaltitel, heißt ja übersetzt Aufziehmädchen, aber auf Deutsch heißt es Biokrieg.
Und dann habe ich noch, bevor ich es vergesse, noch ein anderes, vielleicht, das geht eher in die Punk-Richtung und ist, glaube ich, so, ich habe gerade geguckt, ist 75 erschienen. Und zwar ist es die Illuminatus-Trilogie. Das ist halt, kommt halt eher aus der Hacker-Geschichte. Ja, ich glaube, das Cyber-Thema spielt da gar nicht so eine große Rolle, sondern dieses klassische Hacker-Thema, aber auch vielleicht eher das Punk, weil es geht ja, also es ist ja total abstrus und ich glaube wahrscheinlich auch unter dem Einfluss von mindestens viel Marihuana wahrscheinlich eher LSD entstanden. Es geht um Hackbert Salein, der mit einem gelben U-Boot unter der Erde quasi rumreist und versucht als Hacker gegen die große Weltverschwörung von Konzernen und Regierungen zu kämpfen, ist auch total abstrus. Ich kriege auch gar nicht mehr die Handlung richtig zusammen. Ich habe das damals gelesen, so mit 18, 19, weil das so das Buch war, was, glaube ich, viele von den Hackern einfach als Bibel gelesen habe und was vieles von diesen Verschwörungstheorien mit der Nummer 23, mit den Illuminaten, damals so ein bisschen in der frühen Internetkultur gesetzt hat als Thema. Ja? Also ich kann mich erinnern, es gibt ja diesen Film, ist ein deutscher Film, glaube ich, 23, über einen von diesen Hackern damals vom Chaos Computer Club, der sich ja, man weiß es nicht genau, den Russen angedient hat und dann hat es, ja, spoilere ich jetzt nicht, auch ein ganz guter Film und eine interessante Story. Und der hat quasi dieses Buch gelesen und damals auch so ein bisschen, glaube ich, in so einer leichten Psychose sich dann sehr mit dem Hauptdarsteller identifiziert. Sein Handle war eben auch Hackbert Salein. Und so bin ich da drauf gekommen. Und das war lang, bevor ich irgendwas über Cyberpunk wusste. Aber es geht eigentlich auch in diese Richtung, eher das Punkigere, Cyber eher ganz klassisch. Also jetzt, ja, fand ich auch sehr gut.
Das wurde uns schon oft empfohlen, Illuminatus.
Also wenn man sich gerade so ein bisschen für diese ganzen Internetphänomene interessiert, ich meine, mittlerweile ist dieses Verschwörungsthema ja leider durch Querdenker und Co. und was passiert ist, schon wieder ganz anders zu sehen. Aber damals war das ja wirklich noch, glaube ich, eher auch so ein bisschen alles mit so einem Augenzwinkern von den Leuten gemacht. Und auch viele von den Sachen, die man aus der Internetkultur kennt, mit Begriffen so FNORD, SNAFU und so weiter, das sind, glaube ich, alles Sachen, die da geprägt wurden als Begriff. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ist auch nicht sonderlich dick, sind 3 Bände und die lesen sich eigentlich wirklich relativ flott.
Ja, sind wir noch in der Empfehlungsecke?
Ja, hau raus. Ey, kannst auch, also ja, ich meine, Empfehlung oder auch wenn du sagst, irgendwas gar nicht anfassen, weil es Schund ist, kann man auch mal sagen.
Nee, ja. also Schund, also ich meine, Lesen lohnt sich wahrscheinlich immer. Also ich meine, wir haben auch nicht so mega viel gelesen. Ich hab nur gerade auch nochmal überlegt, so, wenn du jetzt so viele Tipps raushaust, ich meine, wie gesagt, hab ich besonders nicht so viel gelesen. Alex hat ja zumindest nochmal Bruce Sterling, Schismatrix gelesen, was vielleicht auch eine Empfehlung ist. Mich interessiert auf jeden Fall auch noch von Jack Womack, das hat uns nämlich Jiri Güzel empfohlen, Ambient. Das ist wohl ein Cyberpunk-Werk, was auch in so einer sehr hyperkapitalistischen Welt spielt, was mich sehr interessiert. Mehr kann ich da gar nicht drüber sagen, aber das könnte man vielleicht auch nochmal auf dem Radar behalten. Also Jack Womack, weil das auch einer der eben der klassischen Cyberpunk-Literaten eigentlich ist, neben den Sachen von Gibson, die wir jetzt sowieso schon empfohlen haben. Genau, aber hast du noch was zu Sterling zu sagen, Alex? Es ist eben auch so Kern-Cyberpunk quasi.
Ja, Sterling war ja der Chairman Bruce, also einer der Vorsitzende der Mirror Shade sozusagen. Und Schismatrix ist ein hervorragendes Buch, würde ich jedem weiterempfehlen. Das, finde ich, hat insofern was mit dem Cyberpunk zu tun, dass der Schreibstil da ganz gut dazu passt. Allerdings finde ich es inhaltlich, habe ich da wenig Gemeinsamkeiten gelesen. Das ist schon relativ lebensfern, also wenn man jetzt so Hightech Lowlife irgendwie sich so denkt, also Schismatrix spielt schon im Outer Space mehr und nicht so sehr im Inner Space, also das hat schon so ein bisschen Space Opera Anleihen auch hier und da, weil es schon sehr abgefahren ist, also mit transhumanistischen Ideen, aber halt auch, die Menschen leben nicht mehr auf der Erde, sondern im Weltraum, auf verschiedenen Kolonien und so weiter und so fort, aber so dieses Literarische, das findet sich da auf jeden Fall drin wieder, also ist auch das Einzige, was ich von Sterling kenne. Holy Fire wurde uns ja auch mehrmals empfohlen, aber Schismatrix kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Und ich meine, und natürlich, ich meine, das ist auch offensichtlich, Ghost in the Shell, auch eine sehr große Empfehlung. Ich hab sogar noch die anderen beiden, wie viele Bücher sind das denn? 3? Mhm, ich glaube, ja. Im Kern 3. Und ich habe noch die anderen beiden hier rumliegen. Wobei, glaube ich, das zweite auch so ein, also zumindest in der Ausgabe, die ich habe, ist ja so eine Art Übergang. Und das zweite ist dann, das dritte ist dann wieder so der zweite Teil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lest alle den ersten Teil von Ghost in the Shell. Es ist ein super Buch, also es ist ein Manga. Und auch teilweise ein bisschen lustig tatsächlich, aber es geht schon eher auch um halt trans- und posthumanistische Ideen, also mehr als um den Cyberspace, wobei eingeklinkt wird sich da auch. Also ich meine, den Film kann man sich auch anschauen. Wenn man den Film schon gesehen hat, kann man den Manga trotzdem lesen, weil der viel episodenhafter erzählt ist. Und der Film ist quasi nur aus 1 oder 2 Episoden dann übernommen. Der ist ja auch nicht so lang, der Film. Das heißt, Ghost in the Shell, Film und Buch kann ich auf jeden Fall meine Hand für ins Feuer legen. Ist mega gut. Und Ja, ich meine, ist das noch Cyberpunk? Harlan Ellison, die Geschichte, die wir auch besprochen hatten, die hat mich auch echt umgehauen. I Have No Mouth and I Must Scream heißt sie, oder?
Ja.
Also Harlan Ellison, die liest sich auch super schnell, die Geschichte, die findet man auch im Internet, sind so 10 oder 20 Seiten. Und die ist wirklich, das ist quasi so, ja, so Cyberpunk-Horror. Also es ist auf jeden Fall so Horror, der so, also es ist eine Horrorgeschichte, die aber auch mit, ja, mit so Transposthumanismus und irgendwie auch ein bisschen vielleicht Cyberspace zu tun hat, vielleicht. Aber sonst habe ich keine Empfehlung mehr. Also ich habe ja schon vielleicht nochmal, ja, also The Girl Who Was Plugged In empfohlen, das würde ich auch wirklich ja jedem empfehlen. Das ist von 74, also auf jeden Fall Proto-Cyberpunk und generell die Geschichten von James Tiptree, wenn man quasi Harlan Ellison mag, mit diesem, also diese Horrorgeschichte mag, kann man auch Tiptree lesen, weil sie auch eher so im Sci-Fi-Horror angesiedelt ist, was ich auch sehr gut finde. Und die Geschichte, die ist eben, nimmt uns so ein bisschen das Influencertum vorweg, was ich auch sehr spannend finde. Und eben klar, der Titel sagt es ja schon, man steckt sich, also das Girl ist auch eingesteckt. Auch so ein Term, den wir ja auch immer benutzen, dass wir ein- oder ausstecken. Hast du ja auch gesagt, wir sind Konsolen-Cowboys. Also ja, so viel aus von meiner Seite zumindest.
Ja, ich glaube, literarisch haben wir einige Essentials aufzählen können, ja.
Ja, ich glaube da, also ich habe schon wieder, nach jeder Folge sage ich das Gleiche oder in jeder Folge, dass mein Pile of Shame einfach wächst. Mhm. Jetzt sind schon wieder ein paar dazugekommen.
Ja, bei uns ja sogar auch, also
ja, mit dem Bio-Krieg. Ja, und das liest sich wirklich super einfach durch, ja. Also, aber du hast ja mit Ghost in the Shell hast du ja quasi schon die Überleitung zu den Filmen gemacht. Ich habe tatsächlich den Manga gar nicht gelesen, ich habe nur den Film geschaut. Mhm. Und ich finde, also ich habe ihn jetzt gerade am Wochenende nochmal kurz reingeschaut. Also ob jetzt Cyberpunk oder nicht, aber ich finde Ghost in the Shell ist für mich einfach ein Megafilm, weil da passt eigentlich alles. Also klar, die Story, die kennt man jetzt mittlerweile mit dem Thema AI, aber ich finde die Optik, der Soundtrack, ist auch so gesehen mega gut gealtert einfach, ja. Also ich finde, das kann man sich einfach als Gesamtkunstwerk immer wieder anschauen. Die einzelnen Szenen, wenn sie mit dem Auto durch die Stadt fahren oder auch gerade am Anfang, ne, wenn quasi die Androiden aus dem Wasser rauskommen, so, das ist alles so gut gemacht irgendwie. Mhm.
Also die Stadt spielt auch eine sehr große Rolle in Ghost in the Shell. Hatten wir die überhaupt schon erwähnt, dass Cyberpunk auch immer sehr städtisch ist? Ich will nicht nochmal zurück zur Definition, aber auf jeden Fall sind ja diese Großstädte auch immer sehr faszinierend. Und genau, Ghost in the Shell ist die Stadt auf jeden Fall super wichtige, eben nicht nur Kulisse, aber super wichtiges Element an diesem Film. Geht ja auch viel um das Netz dann und naja, will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall sollte man sich beide Sachen durchaus angucken. Gerade wenn man den Film so gut findet wie du, dann ist auf jeden Fall das Manga für den nächsten Urlaub oder so echt eine Empfehlung, weil das liest sich auch, ja, ziemlich gut. Es wirft Fragen auf, es ist irgendwie witzig, es ist irgendwie frisch. Ja,
muss ich mal machen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich habe bei Akira genau auch gleich rum den Film geschaut und dann gedacht, okay, dann lese ich den Comic. Da war es aber so, dass ich zwar den Comic finde ich einfach vom Zeichenstil mega geil, ja, also so einfach, um sich mal coole Zeichnungen anzuschauen, ist es richtig geil, aber war für mich dann einfach zu nah am Film. Zumindest der Anfang habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch einfach den Film schauen, bevor ich jetzt nochmal schwarz-weiß im Comic durchblätter.
Das ist natürlich ein Riesenirrtum, Stefan. Wenn dir der Comic, also der Manga Akira im Ansatz gefallen hat, dann leg ihn bitte wieder auf deinen Pile of Shame, weil das bleibt nicht lange so. Und dann gehen die schon sehr, sehr weit auseinander und behandeln eigentlich zwar ähnliche Themen, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Also der Film nimmt eigentlich nicht viel vorweg. Er erzählt es nur anders, was ein Film ja auch machen sollte, gerade wenn man so einen langen Manga verfilmt. Es geht halt nicht. Hättest du vielleicht eine Serie draus machen können insofern. Die Unterschiede sind da schon sehr groß. Also
okay, sehr gut. Dann bin ich quasi Opfer meiner Ungeduld geworden und muss den... Er liegt tatsächlich noch auf dem Pile of Shame, aber ganz unten. Also muss sich wieder nach oben arbeiten. Warnung würde ich aber noch aussprechen. Es gibt ja noch das Ghost in the Shell Remake. Ich glaube, das sollte man sich einfach ersparen.
Du meinst den Realfilm, der vor ein paar Jahren rauskam?
Ja.
Ach ja, also da bin ich wiederum gar nicht mal so kritisch. Das haben wir auch besprochen in unserer Ghost in the Shell-Folge zwischendurch, dann nicht so lang, aber wir fanden den beide gar nicht so schlecht.
Ich finde den auch ganz gut.
Ja.
Echt? Okay. Na gut, dann habe ich schon mal mich in ein Fettnäpfchen reingesetzt.
Nee, aber ich meine, was stört dich denn am Film? Ich meine, das ist ja auch interessant.
Ich glaube, ich bin einfach bei manchen Sachen zu sehr, wenn ich quasi in einem optischen Thema verhaftet bin, ja, dann habe ich echt extreme Probleme, mich mit dem anderen anzufreunden. Vielleicht ist der Film an sich gar nicht so schlecht, aber für mich in meinem Kopf einfach auch so ein bisschen, ja, zerstört es dann so ein bisschen den Eindruck von dem anderen. Und wenn ich dann jetzt den Manga schaue oder den Anime, dann habe ich zu sehr im Vergleich immer die anderen Bilder. Mhm. Ja, das ist auch oft, wenn ich ein Buch lese und dann einen Film schaue dazu, bereue ich das eigentlich sehr oft, auch wenn der Film vielleicht gar nicht schlecht ist, weil dann jedes Mal, wenn du ans Buch denkst, denkst du nur noch an die Bilder vom Film und nicht mehr an die, die du vorhattest, wie du das Buch gelesen hast. Und deswegen bin ich vielleicht einfach ohne Grund so negativ eingestellt dem Film gegenüber.
Finde ich absolut legitim. Also das kann das persönliche Empfinden auf jeden Fall trüben. Ich finde auch, dass das Remake viele fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, so beim Storywriting und so weiter und den Charakter und so. Der wird ja auch breit kritisiert, aber ich finde ihn nicht so schlecht wie seinen Ruf, wenn man es schafft, sozusagen gedanklich ihn so ein bisschen zu lösen, weil der Anime strahlt halt über alles irgendwie, weil der so relevant ist einfach als Werk. Da kann so ein Remake eigentlich nur verlieren. Aber wenn man das so ein bisschen schafft, das davon zu trennen, kann man daran auch seine Freude haben. Muss man natürlich.
Und hatte eigentlich, Stefan, aber ich finde, der hatte eine gute Ästhetik. Ich finde, mich hätte das eigentlich nochmal irgendwie reingezogen, dass man sowas halt mal sieht, weil dann ist es halt auch so ein bisschen, ist halt Cyberpunk, ne? Also man guckt sich das an und denkt, ach ja, guck mal hier und dann irgendwie noch das
auch
Detail
so
Neon-Grün, mit dem.
Auch so
Neon-Grün. Genau. Und das Detail mit dem, dass der Barkeeper hatte auch nur einen Arm und der andere war irgendwie eine Prothese und so weiter. Sind schon ein paar nette Details drin und klar, die Story, die kann mit der Originalstory nicht ganz so mithalten, weil sie auch nicht ganz so tief ist. Man könnte quasi so ein bisschen böse sagen, so amerikanisiert ist oder so ein bisschen einfacher gehalten. Aber ja, ich meine, kann man sich auf jeden Fall dann, wenn man alles andere schon geguckt hat von Ghost in the Shell, sich dann auch noch angucken.
Wobei ich da sagen muss, bei Ghost in the Shell, beim Anime ist es so, dass an ein, zwei Stellen hatte ich so das Gefühl, da wird jetzt aber die Message und das Thema auch nochmal mit dem Holzhammer in einem Dialog ausgepackt, wo wirklich so die Frage, die ja der Film eigentlich behandelt, nochmal wirklich im Dialog genauso gestellt wird, ja, ab wann ist denn jetzt nun die künstliche Intelligenz ein Wesen oder irgend sowas in die Richtung, wo ich mir gedacht habe, naja, das weiß man ja, wenn man den Film guckt, dass es darum geht, das muss man jetzt nicht immer im Dialog genauso aussprechen.
Das finde ich auch übrigens, ja.
Okay, aber wenn euch das zu einfach ist, dann seht euch mal den zweiten Teil an, da werdet ihr den ganzen verstehen.
Den habe ich, glaube ich, sogar, habe ich einmal bis jetzt geschaut. Der ist dann auch, der ist deutlich actionlastiger, ne? Da gehen sie auf so eine ganz abstruse Insel mit Puppen oder sowas, oder?
Ja, also der ist ja abstrus, das trifft es, glaube ich, eher. Ich muss den auf jeden Fall nochmal gucken. Ich habe den irgendwie, ich weiß auch nicht, in welcher Stimmung geguckt. Auf jeden Fall habe ich kaum was verstanden und nicht so viel mitbekommen. Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Ist der halt, also das ist einfach ein ganz anderer Approach irgendwie als jetzt der erste Teil, der ja schon eine geradlinige Geschichte irgendwie erzählt. Der zweite Teil ist halt anders.
Was ich mir jetzt hier bei Filmen noch aufgeschrieben habe, ist noch ein neuer Film, Upgrade, der vielleicht Thema aktueller Cyberpunk, also eigentlich ist das, glaube ich, ein relativ cheesy Hollywood-Film. Der war nur eher, glaube ich, so Direct-to-DVD. Ich glaube, der war kein großer Erfolg. Da geht es auch wieder um oh Gott, ich kriege die Handlung schon gar nicht mehr zusammen. Aber es geht um Body Modifications und es geht quasi um eine 0815 Menschen, der quasi durch, ich weiß gar nicht, ob es Modifications sind oder einfach nur durch sein Training im Gehirn auf jeden Fall zum Superkämpfer wird.
Also ein bisschen so wie Venom eigentlich, ne? Also wie so, was ihm dann zugesetzt wird. Ich meine, bei Venom ist es halt ein Außerirdischer oder so eine Biomasse. Und in dem Film Upgrade ist es dann, ja, also ich habe gerade nochmal geguckt, das heißt STEM ist so ein Chip-System, aber eigentlich kontrolliert es ihn auch ein Stück weit. So ist, ne, ist es halt eine eigenständige KI, also die ihn dann, ja, du hast es eigentlich, Entschuldigung, ich glaube, den wollte ich nicht unterbrechen, aber
nö,
so als Ergänzung.
Ja, da ist auch schon, und das, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt über den Film gar
nicht. Genau, da muss er halt irgendwie seine Freundin retten oder irgendwie so, darum geht es dann in dem Film. Ja, aber klar, hat irgendwie starke Szenen, aber war für mich auch ein bisschen forgettable, was man jetzt auch daran sieht, dass ich ihn eben vergessen habe, ein Stück weit. Also
nee, das ist ein ganz normaler Actionfilm, genau. Einfach nur, der dieses Setting hat halt. Also da steht gar nichts anderes im Vordergrund, glaube ich.
Ja, und ich habe auch eine Filmliste, die so mir erstellt. Da sind fünf Filme drauf. Alex kann gerne ergänzen, hat zum anderen Film noch ein bisschen mehr sagen. Erstmal muss man natürlich sagen, dass wir in Deutschland auch einen sehr frühen Cyberpunk-Film haben oder einen Film, der Matrix ein bisschen vorwegnimmt. Das ist nämlich Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder. Der ist von 73. Das ist, glaube ich, eine TV-Produktion. Ich habe ihn auf Blu-ray. Es gibt zwei Teile. Ich habe mir ein bisschen den ersten Teil angeguckt, weil ich fand den schon sehr langsam erzählt. Ich glaube, wenn ich jetzt so das um den Cyberpunk quasi weiß, kann ich mir, glaube ich, nochmal besser angucken. Ist dann nämlich damals, weiß ich das noch, ich habe mir den angeguckt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. War noch gar nicht so im Thema drin. Auf jeden Fall war der sehr interessant, im positiven Sinne. Aber er war halt auch so Fassbinder-typisch, so ein bisschen, ja, so ein bisschen speziell gespielt. Wenn man Fassbinder kennt, weiß man, glaube ich, was ich meine. Also so ein bisschen Dialoge, die zwar irgendwie gut geschrieben sind, aber so ein bisschen hölzern rüberkommen, was der deutsche Film vielleicht auch ein bisschen so an sich hat. Und Problem ist, glaube ich, dass es mittlerweile keine Fassung mehr gibt, die, glaube ich, die Originalsynchronisation hat, also die Originalsprache. Der wurde quasi nachsynchronisiert, was es nicht unbedingt leichter macht. Trotzdem sollte man sich an den Film vielleicht mal ransetzen, wenn man das interessiert, gerade weil Fassbinder sich sowieso eigentlich lohnt. Ist von der Geschichte, also ist eine Verfilmung von einer Kurzgeschichte oder einem Roman, Simulacron 3 von Daniel F. Galloui. Und in dem, also in dem Film, in Weltraum Draht, geht es quasi um so eine Matrix, so eine virtuelle Welt, die aber, das finde ich jetzt sehr spannend, die quasi die Wirtschaft simulieren soll, damit man irgendwie gucken kann, okay, wie wird die Wirtschaft sich entwickeln, wo können wir investieren, was sind lohnenswerte Projekte? Da geht es ja quasi um so eine Wirtschaftssimulation, in der man sich dann aber auch als Mensch reinbegibt und quasi simuliert, wie Entscheidungen sich auswirken würden. Finde ich nochmal ein bisschen natürlich ganz anderer Approach als Matrix. Was aber Matrix da übernommen hat, ist natürlich die virtuelle Welt, in die man wirklich als Person sich dann einklingt. Das kommt in dem Film schon vor. Dann, chronologisch gehen wir weiter. Wir springen jetzt aber schon in die 80er. Tetsuo von Shinya Tsukamoto. Alex, kannst du was über den Film sagen?
Es geht um einen Menschen, der sich in Metall verwandelt.
Und okay.
Einen Metallfetischisten, der Metall kontrollieren kann. Es ist ein wahnsinniger japanischer Experimentalfilm, sehr von einem Industrial-Soundtrack getrieben und mit sehr rohen, schnellen und brutalen Bildern und einer Bildsprache, die ja einem das Metall ins Gehirn rammt. Aber sehr empfehlenswert.
Ja, genau, werden Themen, also es geht quasi über vom Transhumanismus, wenn man nämlich den menschlichen Körper weiterentwickeln will, in den Posthumanismus, was soll eigentlich nach dem Menschen passieren, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber das ist bei dem Film auch schwer zu spoilern, weil der ist so abgefahren und so bildgewaltig, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Story geht, die auch beim ersten Gucken zumindest ein bisschen komplizierter herkommt, aber man wird es dann irgendwann schon dahinter steigen. Ich habe den Film auch einige Male gesehen, bestimmt 5-6 Mal, weil der auch nicht so lang ist. Ich habe so 70 Minuten dauert er oder so. Kann das sein? Oder 45?
Ja, ja. Irgendwie nee, so um die 70 Minuten.
Um 70 Minuten, genau. Und auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ist quasi Cyberpunk im besten Sinne, weil der halt wirklich total abgefahren ist, der Film. Kennst du den denn, Stefan?
Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, also Tetsuo.
Muss ich mir dann auf jeden Fall anschauen.
Genau, genau. Den kriegt man mittlerweile hoffentlich ein bisschen leichter als jetzt noch vor 10 Jahren in Deutschland.
Naja, Moment, vor 10 Jahren, da hat REM damals, Rapid Eye Movie, hat nämlich so eine coole DVD-Box rausgebracht, das Cyberpunk Double Feature. Da war der nämlich drauf und Electric Dragon.
Das ist aber eher schon vor 20 Jahren gewesen, glaube ich, oder? Oder vor 15 Jahren.
Ah, so alt bin ich schon, ja.
Ja, ja, so alt sind wir schon.
Ja, gut,
genau. Aber das war in der DVDs, Alex.
Das waren DVDs, ja.
Jetzt habe ich schon New Rose Hotel, habe ich schon erwähnt, von Abel Ferrara. Da geht es eben um die Verfilmung, also es ist die Verfilmung von der gleichnamigen Kurzgeschichte, auch in Zusammenarbeit mit William Gibson entstanden. Also ist ein Experimentalfilm, so ein Indie-Film, kann man sagen, hat kein hohes Budget, macht aber das Beste daraus, aus dieser Hacker-Liebesgeschichte. Auch echt eine Empfehlung, aber ist halt so ein Art Arthouse-Film, kann man sagen. 2006 kam ein weiteres Anime raus von Satoshi Kon, nämlich Paprika. Ein Film, der auch mit virtuellen Welten viel arbeitet, aber viel bunter ist. Habt ihr den gesehen zufällig?
Nee. Sagt mir, habe ich auch noch nicht mal jemals von gehört. Ja. Paprika, hätte ich mir gemerkt.
Es fällt mir jetzt super schwer, die Story zusammenzufassen. Es geht quasi um so eine Verbrecherin, die gejagt werden muss. Aber vielleicht kriege ich es auch gar nicht mehr hin gerade. Auf jeden Fall merkt man, also ist ein sehr bunter, wahnsinniger Film, wo es auch um Cyberspace geht. Das mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Aber kann, glaube ich, auf so einer moderneren Cyberpunk-Liste, gerade wenn man jetzt von Animes angetan ist, darf der, glaube ich, auch nicht fehlen, würde ich zumindest behaupten. Satoshi Kon hat auch Perfect Blue gemacht. Das ist ein Film, der ist ein bisschen älter als jetzt Paprika. Und das ist ein Film, von dem später Darren Aronofsky viel für Black Swan übernommen hat. Da geht es auch um so eine Stalker-Geschichte und so eine Obsession in Perfect Blue. Hat aber dann wiederum nichts mit Cyberpunk zu tun. Ist jetzt nur noch mal um Satoshi Kon, um den quasi ein bisschen bekannter zu machen oder dass der quasi geschaut wird, weil das sind beides sehr lohnenswerte Filme auf jeden Fall. Und last but not least, schließt vielleicht ein bisschen an Possessor, an Upgrade, Entschuldigung, nämlich Possessor, weil es auch ein moderner Film ist, der von der Ästhetik her auch ähnlich ist, hat so sehr kalte Bilder und ist halt nochmal deutlich heftiger als Upgrade. Possessor ist nämlich von Brandon Cronenberg, ist der Sohn von David Cronenberg. Es geht ordentlich in den Body-Horror rein. Und es ist auch, würde ich sagen, im besten Sinne ein Cyberpunk-Film, weil er halt es schafft, auch noch jetzt 2020 irgendwie was Neues und Krasses zu machen. Der Film, der ist wirklich nichts für Zartbeseitete, aber lohnt sich, weil es da auch um so eine ganz subtile, um subtiles Worldbuilding geht. Man kriegt am Rande so ein bisschen mit, wo wir uns da bewegen, und es gibt so einen ganz spannenden Konzern, und es geht in Possessor darum, dass eine Firma richtet Auftragsmorde aus, das kriegt man auch direkt am Anfang schon mit, und macht das quasi, indem der sich die Mörderin in die Körper von nahestehenden Personen zum Objekt, also zu den quasi Opfern reintransferiert, über halt quasi einklingt und dann quasi damit es halt quasi nach einem Mord von aus Leidenschaft oder so aussieht. Kann man das jetzt nachvollziehen, wie ich das erzählt habe? Ich hoffe, also es geht auf jeden Fall um Körpertausch, um Transhumanismus und Posthumanismus und Kapitalismus, und alles ist drin und sehr lohnenswert. Es gibt den, glaube ich, mittlerweile auch schon auf Blu-ray in Deutschland. Vielleicht kann man den auch irgendwo schon streamen. Alex, du kannst bestimmt noch ergänzen, was Possessor angeht.
Ach so, nee, ich ergänze aber deine Liste gerne. Oder hattest du noch einen?
Einen habe ich noch, so einen faulen Existenz von David Cronenberg, also dem Vater von Brandon Cronenberg. Aber da würde ich sagen, das ist wiederum so eine Cyberpunk-Satire vielleicht. Es geht auch um so quasi Eintauchen in virtuelle Welten. Natürlich Cronenberg-typisch auch im Body-Horror. Kann man sich auch auf jeden Fall sehr gut angucken. Ist ja im gleichen Jahr rausgekommen wie Matrix, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber ich meine, ist ja auch offensichtlich.
Ja, wobei, vielleicht hören Sie ja ein paar jüngere Leute.
Ich wollte gerade sagen, wir reden ja jetzt von den Essentials. Also diese komischen Experimentalfilme, Stefan, die guckt sich eh keiner an. deswegen habe ich nochmal zwei Tipps raus, die... Nein, Quatsch, die soll man sich natürlich angucken, wenn man Bock darauf hat, aber du hast jetzt von Jüngeren gesprochen, Stefan. Also die, meine ich, viele von diesen Filmen sind natürlich zu brutal. Ich hau aber nochmal zwei Tipps raus, die mehr so dieses Noir-Erbe des Cyberpunk auch ein bisschen aufgreifen. Nämlich zum einen natürlich den Übervater des dystopischen Kinos, nämlich Ridley Scotts Blade Runner.
Ah ja, klar.
Darf natürlich nicht fehlen, auf keiner Liste. Matrix, klar, auch nicht. Und ein Film, der, finde ich, auch oft so unter dem Radar läuft, der auch sehr gut zu Blade Runner passt, weil das auch so ein cooler Neo-Noir-Film eigentlich ist Dark City.
Ja. Den hast du mir gerade ausgeliehen, der liegt bei mir hier.
Hast du schon geguckt?
Ich sehe ihn gerade da liegen auf dem Stapel.
Okay.
Ja, ich habe ihn gerade auf Amazon angefangen wieder die Tage.
Ich habe ihn noch nie gesehen. Also.
Super Film, also auch so eine extreme Noir-Welt, ist natürlich sehr, sehr dystopisch. Insofern Cyberpunk, ja oder nein, okay, muss man sich nicht drüber streiten, aber passt ganz gut zu Blade Runner, finde ich.
Dark City ist, finde ich, auch richtig geil. Hat halt die Optik 1:1 quasi sich inspiriert oder gebeitet oder wie auch immer. Aber es ist, schließt da an. Und ich glaube, ein anderer ist ja auch noch Brasil, geht eigentlich auch wieder in diesen Look, ne? Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter und vielleicht nicht bei jedem
präsent. Das Brasil ist ja ein bisschen schriller.
Ein bisschen schrill ist er, ja. Weil Dark City schon auch schrill wird. Ja,
okay, ich bin gespannt.
Ja. Ich würde auch sagen, also bestimmte ästhetische Gemeinsamkeiten haben die auf jeden Fall. Die gehen alle in so eine unterschiedliche atmosphärische Richtung irgendwie. Brasil ist ja mehr so eine Satire auch. Dark City ist sehr düster. Blade Runner ist ein bisschen philosophischer vielleicht. Für jeden was dabei.
Ja, und ich glaube, Matrix will ich schon nochmal extra Shoutout machen, weil das ist so eins von diesen Sachen, ne, die sind eigentlich so klar schon, aber vielleicht, also jedes Mal, wenn ich den Film angucke, bin ich eigentlich trotzdem wieder geflasht, weil ich kann mich auch erinnern, die Zeit 99, das war ja auch die Zeit, als man im Kino eigentlich noch nicht wusste, was einen erwartet, ne? Du hast vorher noch nicht im Internet alles gespoilert gehabt, und dann saßen wir da drin und dann, wie quasi, ja gut, heutzutage weiß jeder, aber wie er dann die Pille genommen hat und das losging, und ich dachte, was ist hier los, ja, also. Und auch generell vom Kino an sich. Ich kann mich noch erinnern, danach gab es ja wirklich jahrelang keinen Actionfilm, in dem nicht diese 360-Grad-Slow-Mo bis zum Erbrechen durchgenudelt wurde. Also,
ja, ich muss hier mal reinziehen, dass Matrix ist mittlerweile 22 Jahre alt ist, der Film. Es kommt ja dieses oder nächstes Jahr auch noch der vierte Teil raus, ich glaube Ende diesen Jahres, also 2021. Und ich finde es immer mindblowing, wenn man sich überlegt. Ich meine, ich war damals nämlich 97 in Star Wars Episode 4 im Kino, der kam ja nochmal raus, also der ist quasi das Remaster. Und da war Star Wars gerade 20 Jahre alt. Und jetzt ist Matrix quasi 22 Jahre alt. Ich finde diesen Gedanken faszinierend, weil Star Wars ist für mich, also war 97 für mich als 10-Jähriger, war das halt irgendwie schon super lange her, und das war halt irgendwie so ein uralter Klassiker. Und jetzt ist halt Matrix oder oder ist halt quasi jetzt für uns so, das, worüber wir alte Leute reden und die Kids kennen das vielleicht gar nicht mehr. Jetzt kommt der vierte Teil raus und alle sind so, was ist das denn? Und ziehen sich dann in dem Zuge vielleicht nochmal so die alten Filme rein, die dann für uns irgendwie so, ja, das war doch erst gestern,
ja,
so
genau,
gefühlt.
Ja.
Also das ist schon super lange her und der Film, der ist, ich habe den auch noch vor letztes Jahr oder so habe ich den nochmal geguckt, auch schon bestimmt irgendwie 6 Mal gesehen insgesamt. Der funktioniert immer noch gut und das ist einfach, der ist wirklich mindblowing und mittlerweile hat man sich so an diese Ebenen gewöhnt, an diesen quasi diesen leichten Mindfuck. Aber damals war das halt auf jeden Fall eine super Sache. Also sind super Ideen in dem Film drin, ja.
Und dann gab's ja die Animatrix, die kam ja dann, was war das, 1-2 Jahre später. Mhm. Finde ich auch noch, ist glaube ich hier ein bisschen untergegangen. Wurde, glaube ich, damals auf Pro7 mal gesendet oder so und dann halt, ja, DVD oder so. Aber finde ich eigentlich auch, kann man sich auch anschauen.
Ja, die war dann auch unheimlich schwer zu bekommen, die DVD.
Bei Prime ist sie drin. Ich weiß nicht, ob umsonst, aber für ein paar Euro und ja, lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ich hab noch einen Guilty Pleasure, den wollte ich schon immer mal im Podcast unterbringen. Ist Bright. Ist jetzt eher, das ist eigentlich bei Cyberpunk, mache ich jetzt ein bisschen den Sprung zu meinem anderen Lieblingsthema, was da angrenzt, ist eben Shadowrun und eher die Mischung aus Fantasy und Cyberpunk. Und Bright ist, das war, glaube ich, eine Netflix-Produktion mit Will Smith und
ach, dieser Film.
Und ich weiß gar nicht, wem noch. Und also kein Mensch findet diesen Film gut, ja. Ich finde ihn mega geil. Also die Story ist natürlich nichts, ja. Aber das Setting einfach, dieses Fantasy, Sci-Fi-Setting, ich finde es einfach, ich könnte mir den immer wieder angucken. Ich finde es einfach geil. Wenn sie dann in diese Stadt mit den Elfen reinlaufen und alle fahren mit dem Lamborghini durch die Gegend, weil es allen Elfen so gut geht. Und dieses Setting, wenn man eben Shadowrun mag, die Computerspiele oder das Rollenspiel, dann ist es quasi. Gut, die oh Gott, Puristen würden mich jetzt töten, aber ich finde es eine ganz gute Umsetzung.
Ist ja auch spannend, der Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin auch nicht so gehuckt gerade. Ist ja auch ein Guilty Pleasure. Nein, aber ist, glaube ich, spannend, weil ich habe damals gelesen, dass es einer der ersten Filme war, die von Netflix so nach so einem Algorithmus quasi gedreht wurde. Also sind dann irgendwie, ja, hey, ihr mögt Kopffilme, ihr mögt aber auch Buddy-Filme, ihr mögt Fantasy, ihr mögt Will Smith. Hier habt ihr alles. So, also das, glaub ich, ja. Da gibt's ich mal bestimmt einen Artikel noch zu finden, aber das ist auf jeden Fall so, glaube ich, die Idee, dass halt Netflix angefangen hat, was sie ja jetzt auch mittlerweile einfach immer weiter treiben. Es kommt ja immer mehr in der gleichen Ästhetik und im gleichen, hey, das mögt ihr doch, ihr habt mehr davon. So, und das war einer der Filme, mit dem das angefangen hat, der aber nicht funktionierte, weil er so ein bisschen, ich glaube, ihm wurde vorgeworfen, so ein bisschen auch im Grunde seelenlos zu sein und ein bisschen lieblos einfach.
Der ist auch all over the place, also genau das, ne? Die haben einfach geguckt, was kommt gut an und wie können wir das in den Film verwurschteln, aber es ist halt dieses abstruse Setting, ich gucke mir das Ganze gerne an, ein paar Orks, ein paar Elfen und zwischendurch ein Detective, das wenn man nichts erwartet, kann man sich das
aber mal anschauen. Aber den hast du jetzt aber wirklich reingeschmuggelt, den Film, weil das hat ja natürlich gar nichts mehr mit Cyberpunk zu tun, oder?
Na doch, doch, wenn du sagst Cyberpunk und dann Shadowrun, was ja quasi ein Cyberpunk-Rollenspiel ist und dann den Cyber-Teil wieder rausnimmst, dann bist du quasi im klassischen Shadowrun-Setting und hast nur noch den Fantasy-Teil übrig.
Ah, ich sehe gerade, der ist von, ich weiß nicht, wie spricht man den aus, David Ayer und der hat auch, der hat zuvor den total misslungenen Suicide Squad gemacht, also den 2016er. Ich glaube, er wird nicht mein Lieblingsregisseur werden. Wahrscheinlich. Habe ich heute eigentlich so viel irgendwie so abgerantet und fand irgendwie alles nicht so geil? Kommt mir gerade so vor, wenn ich immer so sage, so Ready Player One, ja, das ist nicht gut. Und
also, Snow Crash war so langweilig.
Snow Crash, genau.
Cyberpunk eigentlich
altbacken. Genau, Cyberpunk
so, finde ich auch nicht so gut. Aber das Ghost in Shell Remake fand ich gut. Genau. Dispro Radio, die Cyberpunk-Experten.
Aber weil du gesagt hast, nur abgerandet, schon wieder Top-Überleitung, Stefan, du haust sie raus, wie aus der Frank-Elsner Moderatorenschule. Ja. Ich habe noch meine Rubrik, mein schönster Moment oder bei euch unsere schönsten Momente. Ja, und da geht's ja eher jetzt wieder um den positiven Teil. Eigentlich ist es immer so gedacht, ne, jetzt Thema Fandom zum Beispiel, jetzt Star Trek oder Star Wars und jetzt sind wir eher im Thema Cyberpunk, jetzt ist vielleicht zu sagen, okay, mein schönster Moment mit Cyberpunk ist dann vielleicht ein bisschen sehr eingegrenzt, aber vielleicht eher so auf eurer Lesereise, die ihr jetzt gemacht habt, ne, weil das ist ja auch vieles entdecken, viel kennenlernen. Was waren da für euch jetzt so die schönsten oder die bewegendsten oder auch vielleicht einfach so die augenöffnendsten Momente in dem, was ihr jetzt da erkundet habt?
Du darfst anfangen, Alex, wenn du magst.
Also du meinst jetzt sozusagen im Rahmen dieses Podcasts, den wir...
Kann auch außerhalb sein, so, aber generell jetzt, ich dachte einfach so über dieses Thema und jetzt Sci-Fi-Literatur, aber um da so ein bisschen Rahmen zu haben, ja.
ich finde das ja sehr schwierig, sozusagen den schönsten Moment zu bestimmen, wenn wir über Literatur reden, weißt du? Weil dann hat man ja sozusagen, man liest ja was. Das ist dann ja oft gar nicht so jetzt irgendwie so ein Moment oder so ein Ereignis, sondern das ist irgendwie so ein längerer Prozess irgendwie. Insofern finde ich das schwierig, das sozusagen so.
Dann beantworte doch die Frage, dein schönster Sci-Fi-Moment, Alex.
Mein schönster Sci-Fi-Moment. Hat wahrscheinlich was mit Film zu tun. Da würde mir jetzt spontan einfallen. Also damals, als Matrix rauskam, hatte ich auch einen Freund bei mir in der Klasse, der war so cool, der durfte den schon im Kino sehen, durfte eigentlich gar nicht, ne? Und ich durfte den aber nicht sehen, weil meine Mama meinte, du verstehst den nicht. Damals war das, glaube ich, auch noch nicht so wild, dass man irgendwie als 12-Jähriger natürlich nicht in Film ab 16 ins Kino reingehen durfte, aber was soll's. Aber sobald der, als es den in der Videothek dann zum Ausleihen gab, also da war ich dann vielleicht 11 oder 12, hat meine Mama den dann ausgeliehen und hat dann gemeint, so, okay, wir gucken den jetzt. Da habe ich mich mega gefreut und dann hat sie den Film quasi angemacht und nach dieser Eröffnungsszene mit Trinity und wenn sie dann im Telefon verschwindet, hat sie quasi den Film pausiert und mir dann im Vorfeld erklärt, worum es jetzt quasi gehen wird, also dass es eine Matrix gibt und so weiter. Und dann habe ich mir den Film also mit 12 dann angucken können und habe den verstanden und das war so ein ganz schöner Moment für mich, weil ich den Film so krass cool fand, aber auch direkt alles verstehen konnte und sozusagen mitdenken konnte, weil meine Mama hatte es mir vorher erklärt. Das ist mein schönster Sci-Fi-Moment. Gibt bestimmt noch andere, aber der fällt mir jetzt gerade ein.
Okay, und bei dir, Stefan?
Tja, puh, natürlich fängt das alles mit Star Wars an. Ich glaube, da habe ich sehr viele schöne Momente mit gehabt. Vielleicht am ehesten, wenn es jetzt um wirklich so nostalgische Sachen geht, ja, ist das, als ich mit meiner Familie damals in Florida war, da sind auch diese ganzen Filmstudio-Parks und so und irgendwie gab es dann Toys R Us und mein Vater und meine Mutter, also wir waren dann alle bei Toys R Us, mein Vater und meine Mutter kannten natürlich Star Wars schon, ich noch nicht, weil ich war da 9 oder 10 Jahre alt, kannte die Filme noch nicht. Und mein Vater war dann so vorausschauend, einfach zu sagen, wir kaufen jetzt hier den ganzen Star Wars Scheiß, weil in ein paar Jahren findet ihr das eh alles geil. Und ich habe es dann nicht mitbekommen, ich habe es erst im Nachhinein erfahren, weil ich dann zu jedem Geburtstag und Weihnachten immer halt Star Wars Kram bekommen habe, diese alten, ich weiß gar nicht, von welcher Marke diese Figuren waren, aber die jeder dann auch hatte in Deutschland, diese quasi handgroßen.
Hasbro kam erst später.
Ja, doch, Hasbro, glaube ich, doch diese handgroßen Actionfiguren halt. Und meine erste Figur habe ich noch in Florida bekommen, nämlich Darth Vader. Das war meine erste Star Wars Figur, ohne dass ich den Film jemals gesehen habe. Und dann lief das Imperium schlägt zurück quasi in der Pension, wo wir waren, im Fernsehen. Während ich die Figur in der Hand hielt, aber es war auf Englisch und ich konnte nichts verstehen. Aber das war so mein erster Kontakt mit Star Wars, also quasi die Darth Vader Actionfigur, die ich heute auch noch habe. Ansonsten, ja, ich meine, jüngst muss ich sagen, dass ich sehr faszinierend fand. Ich war im Urlaub eine Woche und lag am Strand und habe Dune gelesen am Strand. Das fand ich sehr schön, dann irgendwie immer den Sand quasi zu fühlen und Dune dabei zu lesen. Ich habe gerade eben weitergelesen und es ist immer noch Sand rausgebröckelt aus dem Buch. Fand ich sehr cool. Und klar, ansonsten sind, glaube ich, die viele Sci-Fi-Sachen mit dem Podcast verknüpft. Das wäre natürlich die beste Antwort gewesen, Alex, dass wir sagen, dass dieses Freundschaftsprojekt natürlich die schönsten Sci-Fi-Momente beinhaltet. Nein, aber der Podcast hat natürlich mir nochmal viel bewirkt, so was Sci-Fi angeht. Und Neuromancer hat mich umgehauen. Viele, viele Sci-Fi-Momente auf jeden Fall. Oder Cyberpunk-Momente. Ja, genau. Also das waren so drei, die ich jetzt rausgepickt habe.
Ja, cool. Dann sind da nochmal einige zusammengekommen. Ja, ich finde es halt immer ganz interessant, weil neben dem Ganzen, ne, drüber ranten und kritisieren und sich auch damit zu beschäftigen und zu philosophieren, ist es halt, manchmal hat man das ja einfach, ne, so ein, zwei Momente, bei mir war es damals auch Matrix, die bleiben halt einfach im Gedächtnis und dann hat man immer ein schönes, wohliges Gefühl, wenn man dran denkt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch gut, den Podcast auf jeden Fall mit eher etwas Positivem zu beschließen, als wie wir das auch öfter manchmal machen, Alex, nicht mit irgendwas Negativem, mit so Genöckel noch oder so.
Das machen wir immer in den Fazitfolgen. Immer in der letzten Folge vom Buch sind wir immer so, ja, aber es war eigentlich nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Und dann eine Woche später, Alex, so, und wie fandst du es? Ja, super. Mittlerweile finde ich das großartig, was wir da gelesen haben. Naja.
Ja, ist sowas. Manchmal braucht man wieder ein bisschen Abstand und dann findet man es wieder richtig.
Wir schimpfen uns ja auch Literaturkritiker.
Ihr seid, ich wollte eigentlich am Anfang den Mega-Gag bringen, die Marcel Reich-Ranitzkis der Podcast-Szene.
ich finde ja. Fragen,
wie nervig dieser Vergleich ist, aber ja. Das mache ich zum Schluss nochmal. Wobei, ich muss es eingrenzen, die Marcel Reich-Ranitzkis der Sci-Fi-Podcast-Literaturszene.
Aber Alex, als du vorhin noch ganz am Anfang meintest, so die Mirror Shades, die haben immer Ärger gemacht auf so Conventions.
Ja.
Ich meine, bald ist ja die Frankfurter Buchmesse und wenn wir uns dann einfach Lederjacken zulegen, Und so, Sonnenbrillen. Ich meine, so Sonnenbrillen gibt's ja überall. Und dann, ja, ziehen wir uns Spa Radio Shirts an und dann machen wir da richtig Ärger.
Lederjacken sind teuer, aber, ne?
Also. Ich habe ja schon eine.
Ja, macht ja natürlich auch kein richtiges Leder heutzutage, sondern
stimmt,
halt Kunstleder.
Ja, ich meine, ja.
Das ist ein guter Punkt. Ja, okay, ich bin dabei.
Also trefft uns auf der Buchmesse, macht mit uns Ärger.
Geht dahin, wo ihr die Tische und Stühle fliegen hört. Da sind wir.
Genau.
Da muss ich einmal ganz kurz noch springen, weil wie du auch nochmal von Matrix erzählt hast, ist mir das wieder eingefallen. Haben die sich eigentlich dann bei Matrix mit diesem Lederjacken- und Ledermantel-Style nochmal, ist es vielleicht nochmal eine Referenz an die Mirror Shades oder war das einfach damals der Zeitgeist?
Ich finde deine Erklärung gut. Ich würde mir wünschen, dass es so gewesen wäre. Ich denke mal nicht. Die haben jetzt ja auch nicht Leder gepachtet, also
ist halt cool.
Goth-Szene hat es ja auch nicht den Mirror Shades nachgemacht oder andersrum.
Stimmt,
ist halt cool,
stimmt, das war
genau. Aber so Lack- und Lederästhetik so in den 90ern, das ist halt auch so ein 90er-Jahre-Zeitgeist irgendwie. Also.
Also was die Wachowski-Schwestern auf jeden Fall gesagt haben, ist, dass sie Ghost in the Shell sehr beeinflusst hat. Und das ist so, sieht man in Action-Sequenzen, glaube ich, auch gerade auch so die letzte Sequenz.
Mit den Säulen,
die also in beiden Filmen, die späteren Sequenzen, wo dann die Säulen abbröckeln und diese Action-Szene, das ist schon sehr Ghost in the Shell-like. Aber sonst mit dem Leder, gute Frage.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mich sogar daran erinnern, dass Matrix eine der ersten Sachen waren, die ich wirklich im Internet noch so ein bisschen nachrecherchiert habe. Und das war noch, glaube ich, in den Zeiten vor Google ja damals. Da gab es eine Seite und ich bin seit Jahren auf der Suche, ob es diese Seite noch gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Früher im Internet gab es dieses, anstatt quasi Suchmaschinen so, gab es immer diese Webrings. Ne? Da hat einer einen Webring zum Thema Cypher gehabt und dann konntest du dich durch alle Seiten durchklicken, die in diesem Verbund drin waren. Und da bin ich irgendwann auf so eine Matrix-Seite gestoßen. Und das hat mich damals total überfordert, weil da wurden alle Referenzen, alle Symbole, alle Dinge, die Matrix aufgreift, erklärt. Und ich meine, da kannst du ja bei Matrix kannst du dich ja wirklich verlieren in Symbolik und Referenzen. Ob das alles so gedacht ist, weiß ich nicht. Ja, es ist immer, aber das weiß ich auch, das war damals so eine der ersten Webseiten, die ich gelesen habe. Noch mit einem, keine Ahnung, 56K Bound-Modem oder so wahrscheinlich. Ja. Gut, aber ich komme schon wieder ins Schwafeln. Ich glaube, wir haben eigentlich, was haben wir erreicht? Wir haben nochmal, glaube ich, hoffentlich die Anfänge von Cyberpunk erklärt oder ihr habt sie erklärt. Haufenweise Literatur- und Filmtipps, ich muss mir das nachher nochmal alles anhören und rausschreiben. Aber ich glaube, da ist genug Stoff für jeden dabei. Und glaube ich doch nochmal ein bisschen Fazit, ne, ob Cyberpunk noch relevant ist. Ich glaube, als Genre muss es sich vielleicht jetzt ein bisschen weiter neu erfinden für neue Themen, aber einfach, ja, um alles, was wir jetzt haben, glaube ich, so ein bisschen einzuordnen, ist es immer noch relevant, glaube ich. Und es macht meiner Meinung nach Sinn, sich nochmal mit diesen alten Sachen zu beschäftigen und da reinzulesen und reinzuschauen.
Und selbst wenn man halt auf die Ästhetik abgeht, das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, das kann einem ja auch voll liegen, so wenn einem das Bock macht. Und dann macht es Spaß, sich mit Werken da mit auseinanderzusetzen. Und selbst wenn die sich nur der Ästhetik bedienen, das ist dann ja auch egal. Hauptsache man hat Spaß an den Medien, die man dann so konsumiert.
Ich nöckel jetzt auch nicht mehr, ich stimme Alex einfach zu und sage, ja klar,
danke,
ist
Stefan.
Das so. Also
ja,
mein,
richtig.
Ja, nee, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen oder mit euch zu sprechen. Und ja, mal gucken, vielleicht lädst du uns ja nochmal ein zu einem ganz anderen Thema, über das wir dann auch nicht Experten sind.
Das ist halt auf jeden Fall immer mehr Experte als ich, ja, von daher, egal welches Thema ich aus dem Hut zauber. Nee, aber hat mir auch mega Spaß gemacht, ich habe nochmal einiges gelernt, auch, und das ist ja eigentlich das Schöne beim Podcasten, immer dadurch, dass ich mich davor nochmal ein bisschen expliziter damit beschäftigt habe.
Ja, wenn man es halt muss, wie Alex meint am Anfang, wenn man halt lesen muss, dann macht man es halt auch. Es ist immer stressig, jede Podcast-Vorbereitung, aber am Ende bringt es aber immer was.
Nee, auf jeden Fall, ja, da wurde aus meinem Viertelwissen zumindest mal Halbwissen. Jetzt habe ich wieder ein paar Bücher, die ich lesen muss. Ich würde auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern noch empfehlen, wenn ihr halbwegs Lust auf das Thema gekriegt habt und 30 Stunden übrig habt, dann hört euch Staffel 1 von Sprawl Radio an. und natürlich jetzt auch Staffel 2. Ich finde es, muss nochmal sagen, am Schluss als Lob, ich finde es wirklich extrem interessant und für mich als Literatur-Noob ist es echt immer nochmal interessant, auch nochmal die Perspektive ein bisschen mitzukriegen und einfach nochmal, ja, über das reine Konsumieren hinaus nochmal ein paar, ich möchte nicht sagen philosophische Aspekte, aber zumindest ein paar Sachen noch drumherum zu lernen. Auch die Interviews fand ich immer sehr spannend, sehr interessant.
Ja, vielen Dank. Sie dürfen natürlich nicht unser Geheimnis verraten, weil eigentlich kann ja jeder so einen Podcast machen wie wir sind ja auch gar keine Experten. Nein,
Fake it till you make
it. Genau, ja. Learning by doing. klingt bisschen positiver, aber ja, genau, also wir können eigentlich gleich ausstecken. stecken wir aus, machen wir das hier auch, Alex, eigentlich schon, weil im Grunde ist ja vorbei.
Ja. Ich stecke immer aus, also danke nochmal für die Einladung, war wunderbar und gerne wieder.
Ja, dann auf bald und wir stecken aus.
Ich stecke aus.
Ciao.